Es ist soweit. Wir sind zurück aus der Weihnachtspause und im neuen Jahr 2025 melden sich die Boys wieder aus der Podcast-Aufnahmekabine, sprich aus unserem Wohnzimmer. Heute mit Special Guest und deswegen zuerst genannt ein kleines Hundchen, das werden wir des Öfteren hören heute mal, mit Getapse und Geknurre und Gewuffe vielleicht. Und mit noch lauterem Geknurre ist bei mir der Markus Marco Kopp, hallo.
Hallo, schön, dass wir es wieder geschafft haben, im neuen Jahr zusammenzufinden. Ich freue mich.
Ich freue mich, alle drei zusammen. Und des Weiteren am Apple iPhone, der Michael Michi Baumgartner.
Hallo, ich freue mich auch besonders auf unsere heutige Episode und auf ein neues Jahr voller Popkultur mit euch und unseren HörerInnen.
Genau. Und weil 2024 so ein schönes Jahr war, haben sicher einige Podcasts und einige Formate einen Jahresrückblick gemacht. Aber wir haben uns jetzt ein kleines Vorbild genommen an einem online sehr berühmten Podcast und machen einen Jahresrückblick aus einem Jahr, das genau 40 Jahre her ist, nämlich aus dem fantastischen Jahr 1984. Und über dieses Jahr werden wir jetzt einen ausführlichen Jahresrückblick machen.
Genau.
Ausführliches Rücklicht werden wir jetzt machen.
Ein Blick in den Rückspiegel. Nein, wir haben uns online genommen an einem anderen Podcast. Die machen das immer mit 20 Jahren im Rückblick. Die machen jetzt gerade das Jahr 2004. Und ich finde es so angenehm zum Hochen. Ich finde es so cool, weil man da einfach so einen Rückblick kriegt und sich an Sachen erinnert, die man vielleicht nicht mehr im Kopf hat, anhand von popkulturellen Ereignissen und eben Erscheinungen, sagt man das? Erscheinungen?
Veröffentlichungen,
genau. Erscheinungen sind es auch für manche.
Bei Ghostbusters zum Beispiel.
Und nachdem wir ja sehr dem Retro verhaftet sind uns 20 Jahre zu kurz und das macht es schwer. 10 Jahre sind auch zu kurz. Das war ja 2014, das ist ja fast wie gestern.
Oh ja, dumm.
Das letzte Jahr machen ganz, ganz viele. 30 Jahre sind die 90er.
Oh Gott.
Deswegen haben wir gesagt, 40 Jahre sind die 80er.
Ja, aber das ist ja immer noch so, es gibt ja das Meme, hey, ja, die 80er Jahre sind 20 Jahre her, egal wie alt man ist.
Ja, ja.
Also vor 20 Jahren ist, ja, in die 80er Jahre, vor 20 Jahren.
Genau.
Genau, und deswegen werden wir jetzt einen kleinen Überblick geben, was 1984 in einem popkulturell sehr entscheidenden Jahr alles passiert ist.
Ey, ich muss sagen, jetzt zur Recherche zu dem Podcast, ist der Wahnsinn, was da alles veröffentlicht worden ist, oder? Wir haben uns Filme, Musik und Videospiele angeschaut, ein bisschen genauer, und sind dann draufgekommen, ey, das ist ja ein Wahnsinn, wie viele Franchises da gegründet worden sind oder zum ersten Mal in Erscheinung getreten sind, beziehungsweise es hat schon für so viele Sachen, die man kennt, von so vielen Franchises schon Fortsetzungen gegeben. Da habe ich zum Beispiel einen Titel mit in die Liste aufgenommen, den ich nur wegen dem Namen mitgenommen habe, weil das damals schon so lächerlich war im Prinzip. Ja, also wie gesagt, da kann sich jetzt auf einiges freuen. Mit was soll man denn anfangen?
Ich glaube, es gibt am meisten zu sagen und am einfachsten drüber zu reden, sind die Filme, glaube ich, oder?
Ja. Muss aber schon dazu sagen, wir waren nicht so alt im Jahr 1984. Also richtig, im Kino hat man nichts von dem gesehen, zum Beispiel von den Filmen.
Genau.
Wie alt war es denn 1984? Also ich war 2 Jahre alt.
Ja, am Anfang vom Jahr war ich 3, glaube ich.
Na, warte ist mal, da 2. Es tut mir leid. Okay, jetzt fallen alle Hemmungen. Sorry.
War 3, ja.
Ich war 3 Jahre, ja.
Ja.
Seid ihr so älter wie?
Ich bin 1981 geboren.
Genau, 81.
Ach, bin ich
ja,
Einziger?
Aber das ist ja nur ein halbes Jahr dazwischen.
Bin ich noch Einziger, der noch nicht 50 ist in dem Podcast, oder was?
Ja, nur auf dem Papier auch.
Gut, dann fangen wir die Filme an.
Ja.
Und jetzt ist
oder
gleich.
Haben wir nicht auch so einen Überblick? Wir haben doch, der Marco hat doch so einen Überblick, was so. Weil, was ist denn so? Haben wir sowas, was ist weltpolitisch passiert 1984? Wollen wir sowas auch machen?
Oh, da habe ich. Schaut wahrscheinlich nicht viel anders aus wie jetzt. Russland und Amerika haben wahrscheinlich irgendwelche Stellvertreterkriege geführt. Keine Ahnung.
Okay, konzentrieren wir uns auf die Popkultur.
Ja.
Gut, dann fangen wir an mit einem Film, der mir persönlich sehr gut gefällt. Und zwar, ich habe die Filme so quartalsweise ein bisschen eingeordnet und anfangen da mal mit Police Academy. Und zwar aus gegebenem Anlass, weil wir ja vor kurzem auf der Comic-Con in Wien waren und da eben als Special Guest in Michael Winslow gehört haben, zweimal im Panel.
Ah, war der hat da Geräusche gemacht.
Der hat da einige Geräusche gemacht, ja. Mhm. Ja, Police Academy ist im ersten Quartal ausgekommen. Regie Hugh Wilson, bekannt für Dudley Do-Right mit Brendan Fraser, falls das jemand kennt.
Mhm. Was?
Doffi, kennst du den Film? Doffi kennt ihn nicht. Ja, bekannt für Dudley Do-Right, das ist der Film, wo der Brendan Fraser einen Mountie spielt. Das ist eine Comic-Verfilmung aus einem Comic aus den 60er Jahren. Ja, der hat gemacht Police Academy. Der erste Teil ist rausgekommen mit Steve Guttenberg, mit der Kim Cattrall, eben Bubba Smith als Hightower, leider schon von uns gegangen, und eben der Michael Winslow.
Geil. Die Kim Cattrall von
Sex and the City, ja.
Sex and the City.
Und aus Sex and the City.
Das habe ich komplett nicht mehr am Schirm gehabt, dass die da mitgespielt hat.
Ja, aber sie hat ja nur im ersten mitgespielt, oder?
Und ich habe jetzt erst bei der Recherche, bin ich draufgekommen, weil eben ein anderer sehr berühmter Film auch 1984 rausgekommen ist, dass der Steve Guttenberg nicht dasselbe ist wie der Judge Reinhold. Das ist nämlich der bei Beverly Hills Cop in Sidekick spielt.
Aber der ist
komplett anderer, oder?
Ja.
Also, ich habe die, in meinem Kopf sind das die gleichen Leute, aber ich weiß, das ist ja komplett anderer. Aber in meinem Kopf sind die irgendwie die gleichen Schauspieler gewesen.
Aus aktuellem
ich Anlass. Ich hätte eher gemeint, dass Billy Crystal und Steve Guttenberg verwechselt werden.
Stimmt, ja, das.
Ja, aber stimmt.
So nein, Steve Guttenberg ist ein bisschen eine Mischung aus Billy Crystal und
Judge Reinhold.
aber auch aus aktuellem Anlass, weil ich es heute gelesen habe, da Steve Guttenberg ist gerade fleißig beim Helfen bei den Waldbränden in Kalifornien.
Ernsthaft?
Ist sogar in den Medien. Ja. Police Academy ist da, trotzt Flammen und hat dramatischen Appell. Berliner Morgenpost.
Es gibt ja schon einen anderen sehr berühmten AAA-Celebrity, der durch sein Feuerwehreinsatz geglänzt hat, nämlich der Steve Buscemi. Der hat bei 9-11...
Feuerwehrmann.
Ja genau, der war Feuerwehrmann und hat sich bei 9-11 bei seiner alten Feuerwache gemeldet und war den ganzen Tag im Einsatz.
Ja, aber jedenfalls Mahoney war ja der Name seines alter Egos da in Police Academy und ich war immer ein riesen Mahoney-Fan. Also ich habe Police Academy schon gefeiert als Kind. Das habe ich schon immer, das war so ein Samstagabendfilm, wenn die Eltern vielleicht ausgegangen sind. Und auf Sat 1, der Sat 1 Filmfilm war dann Police Academy. Das war schon ziemlich cool.
Wie viel Police Academy Teile gibt es eigentlich?
Ich glaube 8, oder?
Ich glaube der 7. war Mission in Moskau.
Stimmt,
und vielleicht haben sie einen 8. auch noch gemacht. Aber ich glaube, der Moskau war der letzte, glaube ich.
Aber nimmer mit, es waren dann immer einmal so.
Ja, der Steve Guttenberg war, glaube ich, nur in den ersten drei
dabei. Es gibt Police Academy 7, Police Academy Next Generation war.
Next Generation.
Weil ich habe da irgendwie im Kopf, dass es da noch einen ziemlich modernen Ableger gibt, der aber halt nur noch einen Namen hat, so wie der Baywatch-Film.
Ja, aber das muss das sein, Next Generation, oder?
Aber muss gut schauen. Doffi. It's not amused. Next Generation? Keine Ahnung.
Das ist vorbeigegangen an mir.
Ob der überhaupt schon oder ob der erst kommt? Keine Ahnung. Aber jedenfalls, Police Academy 7 war Mission Moskau. Aber eben, da haben, glaube ich, dann immer nur mehr Teile der Grundbesetzung, beziehungsweise, glaube ich, schon gar niemand von der Originalbesetzung mitgespielt. Okay. Doch Michael Winslow hat noch mitgespielt. Und der David Graff, das war der Schiedswütige.
Ah, ja, genau.
Proctor.
Und der mitgespielt hat der Christopher Lee.
What?
Ja.
Beim ersten?
Beim ersten habe ich auch immer den, also in Ding super gefunden, oder? In, wie hat den Kassen, der Bösewicht.
The Set.
Ja, ist das der dann Polizist geworden?
Ja, genau. Den habe ich dir so geschrien, der hat mich immer ein bisschen an den Wolle erinnert.
Fast ein Hund.
Ja. Und, wie hat der Kassen, da war immer der Bärse, ihr Vorgesetzter quasi, mit seinem Sidekicker.
Ja, genau.
Ja, der Bärse-Polizist, ja. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Aber das ist auch einer von den Schauspielern, da kommt dann später noch einer vor in die Filme. Es gibt so Schauspieler, die, da kommt dann vor, die haben ausschließlich nur Nebenrollen gespielt, aber das dafür in Tausenden von Filmen. Also da gibt es ein paar, die sehr berühmt sind, aber gefühlt nie eine Hauptrolle gespielt haben.
Ja.
Gut, sollen wir zum nächsten übergehen oder sollen wir mal...
Ja, nein, mach noch.
Okay, der nächste, der auch in dem Quartal rauskommen ist, ebenfalls ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, war Splash, auf Deutsch Splash, eine Jungfrau am Haken. Und da muss ich dazu sagen, war einer von den ersten Filmtiteln, der mir so aufgefallen ist als im Nachhinein, aber nicht, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, aber im Nachhinein als extrem bescheuerter deutscher Zusatz.
Ist das Meerjungfrauen küssen besser oder so? Ist das ein anderer? Ist das der zweite Teil oder ist das ein anderer Film? Um was geht es denn jetzt gleich?
Wo der Tom Hanks eine Meerjungfrau findet.
Das ist der.
Ja, da spielt mit der Tom Hanks die Daryl Hannah und der John Candy. Regie geführt hat der unvergessliche, der Mann, die Legende Ron Howard, bekannt für
Arrested Development.
Arrested Development, aber auch Willow, Apollo 13, der Da Vinci Code und Solo, A Star Wars Story.
Und eine sehr, 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 sehr talentierte Tochter.
Ja, stimmt.
Die Bryce Howard, die jetzt auch die besten Star Wars Serien-Episoden macht, eigentlich darunter.
Und die Komödie, das war eine von die frühen Tom Hanks-Komödien, glaube ich, zusammen oder ganz zeitnah rauskommen sind mit meine teuflischen Nachbarn und Geschenkt ist noch zu teuer. Scott und Hooch und Big.
Ist das davor oder danach? Ich weiß nicht.
Sind alles so 80s, mittlere 80s, früher 90s.
Eigentlich so Schauspieler, also Tom Hanks und so, wie lange die schon erfolgreich sein, oder?
Ja.
Echt crazy.
Und Tom Hanks ist nicht ohne Grund, also momentan einer, oder? Oder halt immer noch einer von die erfolgreichsten Schauspieler, oder? Lebenden. Also der hat
Tom Hanks.
Titel, der schon gemacht hat. Und
der hat nie irgendwie eine Pause gemacht oder so, oder? Das ist entweder alle zwei Jahre spätestens immer irgendein Film gekommen, oder? Mit dem seit die 80.
Ja, vor allem hat der so viele verschiedene Genres deckt er ab. Ich meine, angefangen hat er, glaube ich, schon als Komödienschauspieler. Beziehungsweise.
Jetzt hat er's. Rotzi.
Beziehungsweise.
Ja, ein bisschen was auch von Weihnachten.
hat das Hündchen irgendeinen Weihnachtsschmuck gefressen? Früher war er bekannt als so Komödienschauspieler, aber dann hat er sich schon ziemlich etabliert als so für Krimis und so. Wie heißt denn der Film, der so verschiedene Dimensionen spielt mit ihm auch? Cloud Atlas, genau. Cloud Atlas, ja, so, also der hat schon einiges an
wenig Flops, oder? Also vielleicht hört man von den Flops nichts, aber wenig Flops.
Der einzige wirkliche Flop, der mir einfällt, und das war es ja eigentlich auch nur, weil es halt ein Meme war, ist, weil es irgendwie so gruselig ausschaut, ist der Polarexpress.
Ja, ist das wirklich ein Flop?
Ja, aber der ist trotzdem erfolgreich gewesen.
Das war es eben nicht. Ich weiß nur, dass man den halt ein bisschen belächelt, weil der so Uncanny Valley-mäßig gruselig ausschaut irgendwie.
Okay.
Gut, und dann haben wir im gleichen Quartal noch einen Film, den wir da schon einmal besprochen haben, und zwar im zweiten Horrorfilm-Special, Kinder des Zorns, Children of the Corn, vom Fritz Kirsch, das war sein Erstlingswerk. Der hat dann eigentlich nicht mehr viel gemacht. Er hat noch eine Swamp Thing TV-Serie gemacht.
Die aktuelle?
Nein, okay. In die 90er Jahre. Aber so mitgespielt haben da die Linda Hamilton, und die hat dann nämlich ein gutes Jahr gehabt. Die hat nämlich dann noch in einem weiteren Film mitgespielt, der ganze Franchise begründet hat.
Linda Hamilton.
Genau.
Linda Hamilton.
What? Das ist ein Witz, oder?
Nein, ich hab gerade.
Ist der Witz, muss ich die terminieren, oder was?
Ah, okay.
Ja, da hat die Linda Hamilton mitgespielt, und Kinder des Zorns war eben der erste Teil von einer ziemlich langen Horrorfilmserie, die es nie zu den ganz großen Horrorhöhen geschafft hat, so wie Nightmare on Elm Street oder Freitag der 13. Aber es gibt da einige Children of the Corn-Teile. Und eben der Peter Horton und die Linda Hamilton haben da mitgespielt. Ja, wenn man den jetzt anschaut, ich habe es damals schon ein bisschen beschrieben, der unterhaltet jetzt mehr durch seine unfreiwillige Komik wie durch wirkliche Gruseleffekte. Aber
ich habe den aber schon als in Erinnerung als einen Film, den ich nie angeschaut habe als Kind, weil ich so Angst gehabt habe.
Ja, wenn man den als Kind anschaut oder als Jugendlicher, dann ist er gruselig wegen dem verrotteten Polizisten, der da als Vogelscheuche, dessen Leiche als Vogelscheuche dient. Wenn man ihn als Erwachsener anschaut, dann ist es eher gruselig, wie scheiße die in die 80s mit den Autos rumgefahren sind und offensichtlich ohne Navigation nicht einmal eine Landstraßen von einem Highway unterscheiden haben können. Weil die Gruseligkeit in dem Film kann nur entstehen, weil der Peter Horton sich in einem fucking Maisfeld verfährt. Also er biegt von der Straße ab durch ein Maisfeld und verfährt sich dann aufgrund dessen.
Also ein Film, der im Jahr 2025 einfach mit Google Maps.
Das ist aber echt so. Das ist echt so. Also sie bleiben nur, sie sind nur in dem komischen, Gebiet da, wo die Kinder, also da geht es darum, dass Kinder eine Stadt übernehmen, da so ein Priester, so ein Kind oder so ein Erwachsener mit so einer Hormonstörung, der wie ein Kind ausschaut und gleichzeitig ein Priester ist, der bringt halt alle Kinder in der Stadt dazu, dass sie die Erwachsenen umbringen. Und ab einem gewissen Alter, also wenn du ein gewisses Alter überschreitest, dann wirst du einfach kalt gemacht von die anderen Kinder. Und die haben da so eine Art satanische Kindersekte laufen, wo eben die Linda Hamilton und der Peter Horton dann reinstolpern und bloß nicht wegkommen, weil der Peter Horton so scheiße mit seinem Auto rumfährt. Er fährt ständig im Kreis und kommt ihnen deswegen nicht.
Hast du noch was im ersten Quartal?
Also das war's für das erste Quartal. Okay. Waren zwar noch einige andere Sachen, aber das sind die, sage ich mal, nennenswerten, für uns nennenswerten Titel. Das ist natürlich unsere humble Opinion. Wir haben uns halt auch Sachen ausgesucht.
Nein, das ist praktisch. Also, da kann man nicht dran rütteln mehr.
Das. Genau, also ich habe jetzt, ich mache die Musik als Hobby 80s DJ und Teil des unvergessenen, grandiosen DJ Sun, DJ Lander Duos. Habe ich mir ein bisschen der Musik gewidmet und ich habe mir die Nummer 1 Hits der Billboard Charts ausgesucht. Also als Basis genommen, da fehlen jetzt natürlich so Kracher wie Fürstenfeld von der STS oder auch 99 Luftballons von der Nena, die mehr bei uns in unseren Gefilden Hits waren, aber alles andere kennt man als Kind der 80er Jahre.
Na, aber Moment mal, 99 Luftballons ist ja gibt es eine englische Version, oder?
Ja, ist aber nicht in die, Number Ones. Also war nicht Number Ones in Amerika. Also, ich starte mit einem Lied. Das war vom 10. Dezember 83 bis 20. Jänner 84 auf Platz 1, insgesamt 6 Wochen. Nämlich von Paul McCartney und Michael Jackson. Say, say, say. Kennst du das? Say, 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 na, na, na. Na, 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 na. Ich weiß nicht, ob ich es hinkomme.
Ja,
na, na,
ist, na, na, na. Klingelt schon was.
Ist
ja,
Video, bei mir klingelt auch was, ja. Sie fahren, Michael Jackson und Paul McCartney fahren auf so es spielt so in die Südstaaten, in die, schätze mit die 50er und sie sitzen hinten auf so einem Pritschenwagen oben und fahren und singen so nebeneinander und springen dann vom Auto runter und tanzen.
Das Video kann ich gar nicht.
Hey, Song. Das war Freedom, oder?
Ja.
Freedom.
Südstaaten in die 50er, ja.
Ich weiß eben nicht, also wir können es im Podcast nicht einspielen.
Aber du hast perfekt nachgemacht, Freund. Also
okay. Ich kann es da jetzt abspielen, aber das
machen wir draußen. Mach du nochmal nach, bitte, weil das war jetzt gut, wenn jemand, der das Lied kennt, kann. Immer vorsingt.
Ich habe gerade.
Ja, dann mach's nochmal, mach nochmal das.
Say, 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 di, 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 di.
Ja, geil, okay.
Ja, geil.
Jetzt
fühle ich mich schon wie 84 wieder.
Genau. Ist für mich eins der 80er Lieder, was auch viel im Wurlitzer war damals, in der Musikshow, falls ihr die kennt.
Mit der Lissi Hengstler.
Genau. Und,
was hat nicht der Peter Rapp
gemacht? Hat Peter Rapp gemacht, glaube ich. Und,
aber die Lissi Hengstler hat bei mir die Pubertät ausgelöst. Und
ist so.
War eben für 6 Wochen auf Nummer 1. Von 21. Jänner 1984 bis 3. Februar 1984, also 2 Wochen insgesamt, war von Yes, Owner of a Lonely Heart.
Oh,
das kennst du, oder?
Okay, ja.
Owner of a Lonely Heart.
Mit das Lied zusammen mit Whitesnake, Here I Go Again, I Was Born to Walk Alone, selten sind so viele Tränen des Korbes und des Verlassenwerdens, des Korbkriegens und des Verlassenswerdens vergossen waren, wie zu D2 jeder.
Aber was auch, wir sind jetzt wir waren nicht auf der Welt, wir waren Babys oder Kleinkinder, wo die Lieder rausgekommen sind, aber die kennt man halt alle, oder? Ich habe da schon sehr viel, bei mir löst Musik schon sehr viel Nostalgie aus. Also Musik ist bei mir schon Number One Trigger eigentlich. Für irgendwelche Erinnerungsflashbacks.
Ja.
Wisst was bei mir ein seltsamer Trigger für Nostalgie ist oder für ganz eine spezielle Art von Nostalgie? Architektur. Wenn du an so 80s, so 70er Jahre, 60er, 70er, 80er Jahre Brutalismus und Plattenbauten vorbeigehst oder durch die wirklich kaltherzig angelegten Parks, dann das löst in mir
Waschbetonplattenbauten.
Ja, genau.
Mhm. Ja.
Mit die D-förmigen Wäschegesteller, wo seit 30 genau. Jahren keiner mehr, nicht einmal Unterhosen aufgehängt hat. Hey.
Genau. Gut, 4. Februar bis 24. Februar, 3 Wochen, Culture Club, Karma Chameleon.
Sag ich das was? Karma Chameleon. Soll ich mal Kassu holen und die Lieder immer noch?
Nein, bitte nicht. Mm. Boy George, finde ich auch unglaublich gute Nummer. Auch sehr eingängig. Musikvideo war, glaube ich, eher tanzend durch Wald und Wiese.
Warte mal, das? Na, das war Boy George Nummer.
Das ist Boy George, ja?
Ernsthaft?
Culture Club.
Wow, okay, die bin ich ja total bescheuert.
Das was hast du gemeint?
Ich hab mir der Boy George war Solo-Künstler. Ich habe nicht gecheckt, dass Culture Club die Band von
Boy George ist. Culture Club ist die Band von Boy George.
Bin ich deppert, hey? Ja. Okay, das ist jetzt mal eine Beichte, okay.
Das deppert mich. Das haben wir schon lange gewusst.
Dann jetzt da ein Rock-Klassiker, aber auch irgendwie, soll ich sagen, abgelutscht schon bei uns alle. Also es ist nicht eine Nummer, wo man sagt, yeah. Also schon, wenn sie kommt, sagt man cool, aber trotzdem war sie dann nicht so cool. Also man hat sich kein T-Shirt, also ich habe kein T-Shirt davon gehabt. Vom 25. Februar bis 30. März, insgesamt 5 Wochen auf Platz 1, war von Van Halen Jump.
Boah, Alter, na jetzt haben wir ein Problem.
Haben wir ein Problem?
Ja. Finde ich das nicht gut?
Ich finde, das Lied ist der Burner.
Also?
Das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder und ich finde das bis heute, finde ich das eine von den gelungensten Beispielen für positiven, lustigen Rock'n'Roll.
Hair Metal, ja.
Ich finde das so gut, das Lied. Hey.
Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist, ich habe nur gesagt, es ist abgespielt.
Findest du? Aber da finde ich das zum Beispiel das Jump Around, das finde ich zum Beispiel abgelutschter.
Ja, aber das ist ja auch. Ja. Ja, ich mein,
ist ja im Prinzip das gleiche Lied, aber.
Als meine DJ Holla, jetzt habe ich mich verschluckt. Jump haben wir nie oder lege ich fast nie auf.
Ernsthaft jetzt? Ja, gut, aber ich bin ja jemand, der nie und nie und nie verstanden hat, dass Last Christmas zu oft gespielt wird im Radio.
Deshalb verstehe ich auch nicht.
Also Last Christmas kann für mich als einmal die Stunde kommen.
Ja,
also.
Verstehe ich nicht. Aber Van Halen, Van Halen, wie gesagt, ist nichts, was ich auflegen würde. Ist aber ein Hit auf jeden Fall. Und ist eine gute Nummer, aber ich finde, die ist halt schon ein bisschen abgekocht. Und die letzte Nummer im ersten Quartal, vom 31. März bis 20. April, 3 Wochen auf Platz 1, ein Artist, den ich super cool finde, den ich sehr, sehr gern hoch, was heißt, sehr viele Hits hat, Kenny Loggins mit Footloose.
Oh ja, cool.
Ja.
Soundtrack zum gleichnamigen Film Footloose. Und ich glaube, da war der gesamte Soundtrack vom Kenny Loggins, oder? Es war nicht nur...
Ich kaufte jetzt Sunday Shoes.
Es war nicht nur der Titelsong, oder?
Footloose.
Kennst du Filme, Footloose, wo der Soundtrack tatsächlich nur von einer Band, weil ich habe da ein Beispiel dafür, aber fällt eigentlich... Also ich sage das Beispiel gleich, weil das ist halt jetzt nicht so, kennt ihr den Film? Weil ich kenne ihn. Und zwar Four Rooms ist der komplette Soundtrack von Combustible Edison gemacht worden. Kennst du es noch einen Film, wo der ganze Soundtrack oder Score von einer Band gemacht worden ist?
Spinal Tap, oder?
Wie heißt der Film von Michael Jackson, über Michael Jackson?
The Man in the Mirror.
Ist das?
Ja.
Ja, der wahrscheinlich.
Ja, gut, das ist
aber doof, das ist kein oder? Ganzer Film, oder?
It's,
na, wie heißt der, wo er sich verwandelt in den Roboter und alles mögliche? Ist das?
Du musst das Videospiel für den Super Nintendo.
Na, da hat's war eigentlich so ein Kurzfilm, glaube ich.
Ach so, ja, das war ein Musikvideo.
Ja, aber das waren mehrere Lieder, glaube ich. Und ja. So Medley-mäßig zusammen.
Habt ihr...
Oder? Am Ende wird da...
Ja gut, aber das ist so...
Oder wird da ein Panzer oder ein Raumschiff oder irgendwas.
Das ist so wie der Film Purple Rain vom Prince.
Ach so.
Wo halt, ich meine, aber das zählt jetzt ja, nicht, das, weil das ist... Aber zum Beispiel bei Fight Club haben die Dust Brothers den kompletten Score gemacht, fällt mir noch ein, zum Beispiel.
Wirklich alles?
Ja, also in Score haben komplett die
Dust Brothers gemacht. Nein, das kann gemacht. Nicht sein, weil das Pixies-Lied am Ende
ist... Ja, aber das ist der Soundtrack, das ist nicht der Score.
Kommt aber im Film auch vor.
Ich weiß, aber der Score ist halt die Art von Musik, die ausschließlich für den Film geschrieben wird.
Ja.
Ja, aber dann ist es ja fast immer eine Band, oder? Wenn du Score nimmst.
Jetzt haben wir streiten jetzt.
Nicht?
Stimmt eigentlich. Okay, nein, wir streiten nicht. Ich gebe zu, dass das eine dumme Ansage war von mir. Stimmt.
Also,
dann ganz, ist es, das fast immer so.
Ganz
das
kurz.
Score von Spiel mir das Lied vom Tod ist zum
Enrico Morricone.
Enrico Morricone.
Enrico Morricone.
Enrico Morricone.
Ja. Aber nochmal kurz zurück. Footloose habe ich nie gesehen, den ganzen Film.
Ja, nicht.
Ich kenne Szenen, ich kenne diese Tanz von Kevin Bacon. Den hat er bei Saturday Night Live einmal nochmal aufgeführt. Es geht aber darum, dass der Kevin Bacon als Großstadt-Teenager in eine Kleinstadt kommt, wo Alkohol, Rock'n'Roll und Tanz verboten ist und da aufmuckt.
Also quasi My Story nur umgekehrt.
Genau.
Okay.
Der Soundtrack war aber echt, also Footloose war das Titelsong von Kenny Loggins. Ich habe jetzt kurz die Titelliste vom Soundtrack angeschaut. Unter anderem so unbekannte Songs wie Holding Out for a Hero von der Bonnie Tyler. Und als Bonus-Track 1998, keine Ahnung, warum das 1998 war, Waiting for a Girl Like You von Foreigner. Also schon ganz bekannte Lieder da drauf. Aber genau, Footloose kennen wir alle. Footloose.
Gekaufte Zahnte.
Super Song, Kenny Loggins, super Interpret. Und jetzt sind wir beim Marco.
Warte noch, bevor wir weitergehen. Wir müssen über was reden, was mir jetzt einmal aufgefallen ist. Es, glaube ich, trifft die 80er und die 90er wahrscheinlich auch noch. Dass Songs einfach, die wissen nicht, wie die aufhören müssen. Einfach Fade Out.
Ja.
Ja.
Oder?
Ja.
Da ist nicht so, okay, und das Instrument geht weg und das und am Ende noch ein paar Klavierknipper und aus. Mhm. Nein. Es ist so, als wenn der Song noch Minuten gehen könnte, oh, jetzt fehlen wir einfach.
Und ich habe jetzt, jetzt gerade mal, aber ich habe da mal drüber nachgedacht und gedacht, ich möchte mal wissen, wie der Song wirklich aufhört. Weißt, also, ich habe gedacht, die Fade-Outs waren vielleicht im Radio oder so, weißt, aber dass die ja wirklich einfach aus waren.
Nein, aber es gibt was, also, okay, das ist jetzt nur Halbwissen, weil ich das nur mal, die Info ist schon extrem alt, ich habe keine Ahnung, wo ich die her habe und das ist jetzt, muss man unter, sagen wir, Drittelwissen abspeichern, aber 1996 oder 1995 ist das Album Three Temples of Boom von Cypress Hill rausgekommen. Und das ist ein Hip-Hop-Album, wer es nicht kennt, Cypress Hill, heutzutage ist das nicht, kann man das nicht mehr voraussetzen, dass man die Band kennt, aber in den 90s waren das eine von den ganz, ganz, ganz großen Hardcore-Rap-Bands aus L.A.
Ich glaube, unsere Hörer kennen die alle, wir haben ja gerade von 12-Jährigen.
Und mit Hardcore-Rap-Money halt, das war wirklich quasi nichts mit R&B, nichts mit Bob, das waren halt wirklich, das war halt straight Gangster, unverfälschter Gangster-Rap. Und die haben auf der CD-Version von ihrem Album Temples of Boom, haben sie, glaube ich, mindestens 2 Lieder, wenn ich mich da ist, vielleicht sogar mehr, die einen Fade-Out haben, die aber auf der Langspielplatte, auf dem Vinyl komplett oben sind. Und das haben sie damals gemacht, damit man eher die Vinyl-Variante kauft, weil sich da schon abgezeichnet hat, dass die CD quasi das Vinyl killen wird, was sie halt gemeint haben. Kann halt ahnen können, dass es genau umgekehrt wird, 20 Jahre später. Aber wie gesagt, das ist echt nur, das muss man jetzt mit der Grain of Salt nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich wahr ist. Aber anscheinend haben das Bands auch benutzt, um quasi die Vinyl-Verkäufe zu pushen, vor allem im Hip-Hop-Bereich.
Okay. Gut, Marco. Gut,
dann, ich habe den Wikipedia-Artikel auf, muss ich leider zu sagen.
Ja, natürlich. Du bist ja nicht auf der Welt gewesen.
Nein. Ja, da habe ich noch nicht viel gedacht. Aber, und das meiste, was da ist, ist halt, sind Arcade-Games. Es hat vor den Famicom oder Nintendo Family Computer, wie er ausgeschrieben hast, in Japan gegeben. Der 1983 schon, außer Kemenis. Das heißt, das sind, viele Spiele sind dann auf dem NES halt, auf den japanischen NES dann irgendwann rausgekommen. Aber 1942, habt ihr das mal gespielt?
Das ist
ein Shooter.
Top-Down.
Genau,
Top-Down.
So.
Ja, genau, ja.
So, hab ich gespielt. Ich habe ganz viele Spiele, man muss gerade schauen, ob das da steht. Da steht der für den C64. Ich glaube, die habt ihr bei irgendeinem Kollegen am C64 gespielt oder irgendeinem.
Oder später Spektrum. Dann am Amiga irgendwie.
Genau.
So,
und in der Arcade, ja, haben wir, es hatte bei uns keine Arcades. Szene oder eigentlich hat es fast gar nichts gegeben.
Hat es Arcades gegeben? Habt ihr da mal was gehört?
Also, jetzt muss ich kurz was fragen, Marco, weil du hast Famicom gesagt. Ist Famicom, ist es der NES?
Ja, der japanische.
Und was ist die PC Engine? Ist das der japanische Super Nintendo?
Na, PC Engine ist wieder ganz anders.
Ist ganz anders, okay. Ja. Arcades war es ich ausschließlich nur im Spanien und Griechenland Urlaub.
Ja.
Was sie bei uns.
Bei uns war sie nur, wenn du im Dez im Einkaufszentrum warst, dass da vielleicht einmal einer gestanden ist oder zwei. Ja.
Es haben, okay, das stimmt nicht. Es hat bei uns daheim ein Hotel gegeben, die haben ja, so ein
Gasthäuser und Hotels sind hin und wieder welche
gestanden. Ja, genau. Die haben aber so einen richtigen, die haben probiert, jetzt was mir einfällt, die haben wahrscheinlich probiert, so eine Art Arcade fürs Hotel zu machen, weil das war eine ziemlich große Halle im Keller. Da waren zwei Billardtische drin, ein Dart-Automat und drei Videospielautomaten und zwei Pinball-Tische. Also ziemlich viel schon für ein Hotel. Und da war unter anderem Golden Axe dabei. Das
Golden Axe.
Auf jeden Fall, es sind ja, ich weiß nicht, wie viele Klone es da von dem 1942 gegeben hat, oder es war ja eh nicht das erste von der Art von Shooter. Aber das habe ich gut in Erinnerung gehabt und es gibt natürlich auch einen Nachfolger, 1943.
War das Battle nicht auch einer von den Starttiteln vom Switch, das Remake?
Remake?
Boah. Ah, nein, Luftwaffe, das war nicht jetzt.
Boulder Dash ist rausgekommen, das habe ich viel gespielt. Aber auch auf dem Amstrad damals, leider CPC-Ding.
Boulder Dash ist jetzt wieder neu rausgekommen auf der Switch, im neuen Gewand und mich faszinieren. Also mich faszinieren solche Spiele immer, also so auch wie SteamWorld Dig, glaube ich, heißt, oder?
Ja.
Da gibt es ja auch verschiedenste, ich finde immer, ich finde so Spiele, wo man so durch Höhlen graben muss und so Wege machen und dann irgendwelche Diamanten oder Gold einsammeln, das hat mich, irgendwie hat mich das immer. Wobei Boulder Dash, glaube ich, auch nur ein, zweimal dann am Amiga gespielt habe.
Ich glaube, es ist echt, glaube ich, ein ziemlich umfangreiches Game von die Level her. Ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir die ersten zwei Level haben wir halbwegs gut geschafft und dann nie mehr weitergekommen. Dann einfach zu tun. Also es geht darum, dass man irgendwie so Blöcke wegfrisst, sodass dann Steine runterfallen und Wege frei machen und die fallen unter Anführungszeichen physisch korrekt, dass die halt runterfallen und dann noch wegrollen und solche Sachen. Die sollten auch Gegner erschlagen und so. Es, ich glaube, einfach zu jung, zu dumm. Genau.
Warum? Also, jetzt habe ich zwei Fragen. Wann hat denn das, weil Stranger Things, die erste Staffel, spielt wann? Kann das sein, dass die 1984 spielt?
84 oder 85, ich bin nicht sicher. Aber 84, glaube ich sogar.
Weil ich frage mich erstens, wann hat, weil jetzt bei den Recherchen eben zum Podcast, videospielmäßig war 1984 echt noch nicht so viel los. Und die Frage ist, wann hat denn der Spielhallenkult und der Home-Entertainment-Kult so angefangen eigentlich? Dass so wirklich regelmäßig Hardware rauskommen ist. Weil gerade bei die Spielhallen war es ja so, dass die mit der Hardware extrem angezogen haben gegen Ende der 80er Jahre. Weil da hat es ja wirklich so Spiele gegeben, die haben grafisch Sachen geboten, die waren für Homekonsolen und 10 Jahre später nicht erreichbar.
Stranger Things Staffel 1 spielt 83.
Und da gehen sie ja schon in die Arcade, oder?
Also nein, erst in der zweiten oder in der dritten Staffel gehen sie in die Arcade. Also das ist dann wahrscheinlich, weil der Staffel 1 spielt, startet November 83. Und da vergeht schon ein bisschen Zeit, bis sie dann in die Arcade kommen, gehen, glaube ich, so. Ein Schuljahr oder zwei Schuljahre vergehen da schon, glaube ich.
Okay.
Ich möchte noch erwähnen, Elite, was ich auch gehabt habe, sagen wir mal so, das sind voll viele Spiele, von denen wir damals nicht gewusst haben, was wir dran haben, weil wir dachten, wir sind einfach zu dumm zum Spielen. Aber Elite war ja eigentlich so ein Weltraum, wie sagt man, der Handelsgame, aber auch Kampfding, wo man halt so auf Planeten fliegt und handeln muss und bessere Schiffe kauft und alles. Also es hat damals voll komplex gewesen und wir haben es halt einfach nicht gecheckt.
Das war das von dem Elite, das habe ich mal schon gelesen, aber das ist wirklich ein mega komplexes Game war. So extrem viel, also eigentlich fast so No Man's Sky Vibes.
Oder? Genau, das voll viel machen können,
aber es war halt alles nur so. Waren leider so Polygone, wenn überhaupt, leider so Strich, so
Wireframe-mäßig.
Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich da halt in der Zeit, also mit der 84 noch nicht, weil da war ich 3, aber dann so 86, weil ich so 5, 6 war, am Amiga von meinem Papa ein paar Sachen gespielt habe. Unter anderem auch das Spiel, wo sich das gibt es jetzt auch wieder, ist glaube ich im letzten Retro-Gamer als Spielbeilage dabei gewesen. Mir fällt jetzt nicht mehr ein, wie es heißt, Astrobot. Nee. Wo sich das 3G-Raumschiff dreht sich, kannst du so drehen und nach vorne hin zurückfliegen und musst so.
Asteroid, nein, nicht Asteroid.
So wie du musst auch Striden abschießen.
Könnte Asteroid.
Aber mir fällt der Name
aber, nicht mehr ein. Klon von irgendeinem.
Auf was für einer Plattform ist denn das Elite rauskommen? Das sagt mir gar nichts.
Boah.
Das war aber kein Arcade-Game, das war.
Nein, das war nicht einmal so
PC, PC-Game.
NES, C64, ja.
Okay.
Aber eben, das auf ist nicht ausgelegt, dass du Geld einwirfst und weiterkriegst, weil das ist halt stundenlang, hättest du das spielen können.
Okay. Übrigens ist 1984 das einzige Jahr von 1981 bis 1985, in den 5 Jahren ist 1984 das einzige Jahr, wo kein Ultima-Titel rauskommen ist. Bisschen enttäuschend.
Ja. Dann sehe ich noch King's Quest 1.
What?
Für PC Junior, was auch immer das ist.
Aber das ist eine Point-and-Click-Reihe, oder?
Ja.
Ja. King's Quest 1.
King's Quest 1 ist rausgekommen. Das habe ich auch erst.
Mit 5, King's Quest 5 habe ich, glaube ich, als erstes gespielt.
Das ist mir auch damals, glaube ich, zu wenig Action gewesen. Und ich glaube, ich vermute mal, dass das gar nicht auf Deutsch übersetzt war. Dass wir einfach dann noch die Englischkenntnisse gefehlt haben, wo ich das früher gespielt habe.
Aber grafisch schaut das extrem gut aus, oder? Für 1984. Also.
Das ist ordentlich, ja.
Ja, es wird jetzt grad, ich habe jetzt das gerade gegoogelt, welches das erste Point-and-Click-Spiel war, das jemals auf den Markt gekommen ist. Und da ist eben auf Wikipedia wird angegeben, dass Enchanted Scepters 1984 für Silicon Beach Software das erste Point-and-Click-Spiel war. Und,
ja, wie ist King's Quest überhaupt ein Point-and-Click? Weil ich glaube, man geht mit der Cursor-Taste, oder? Geht man
das ist dann auf jeden Fall ein Point-and-Click geworden, weil das hat dann Sierra, glaube ich, auch ausgebracht. Aber ich glaube, das erste, da ist man einfach gleich gegangen, oder?
Hat also halt irgendwie eingetippt oder so, oder?
Ja.
Was ist noch Aufregendes?
Ja, du hast ja nachher noch, lass mal den Enti wieder ein paar Filme machen, oder? Bevor du dein ganzes Pulver verschierst.
Das ganze Pulver. Okay, was haben wir jetzt im zweiten Quartal 84? Ich habe da sehr penibel immer dazu geschrieben, ich habe das eine Liste gemacht mit den ganzen Infos oben und da habe ich immer erstes, zweites, drittes, viertes Quartal und habe immer 1984 dazu geschrieben, dass keiner vergisst, um was für ein Jahr es geht. Mhm. Okay, beim zweiten Quartal 84 sind wir bei einem Film, den von uns wahrscheinlich keiner gesehen hat, weil ich aber mitten die Liste genommen habe, weil der Name einfach so lustig ist, und zwar Freitag der 13., der Final Chapter. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, das war Freitag der 13.4, glaube ich,
okay.
1984 und war damals schon der Final Chapter. Und boy, hey, das ist ja eine Lüge gewesen, bist du blöd.
Ist doch jetzt der letzte rausgekommen, oder?
Ja, ich weiß nicht, das war nicht der letzte, wer sehen.
Ja, aber warte mal, Freitag der 13. ist mit Jason, oder? Der Hockey-Mask.
Ja, genau.
Mhm. Mit der Sigourney Weaver.
Nein, das ist Halloween.
Das ist Halloween.
Nein, sie ist auch nicht die Sigourney Weaver, das ist die andere. Jamie Lee Curtis.
Genau. Jamie Lee Curtis. Freitag der 13., der Final Chapter, war der vierte Teil von der Franchise. Deswegen habe ich gesagt, 1984 sind schon so viele Franchises weitergegangen.
Vor allem die Horrorfilme haben wir in die Ende 70er relativ hoch gehabt, oder?
Ja, da kommt dann aber schon noch einer, weil einer von den ganz, ganz großen Horror-Franchises hat dann 1984 seinen Anfang gehabt. Aber damit meine ich nicht Children of the Corn. Das war eben einer von denen, die so ein bisschen untergegangen sind dann im Laufe der Jahre. Der Joseph Zito hat den Film gemacht, den vierten Teil von Freitag der 13. Und der war bekannt für so unter Anführungszeichen Kultfilme wie Missing in Action und Red Scorpion mit dem Dolph Lundgren. Und der einzig wirklich bekannte Schauspieler aus dem Freitag der 13. Teil war der Corey Feldman, den wir ja alle kennen als einer von den beiden Corys.
Und ja, schon ziemlich etabliert, oder? Zu dem Zeitpunkt. Der war schon unter Anführungszeichen Superstar, oder? Oder war das noch am Anfang von seiner Karriere?
Das glaube ich nicht, weil der Corey Feldman hat Moment mal. Das kann sogar sein, dass das ziemlich am Anfang seiner Karriere war. Das ist so wie,
wenn
der
Johnny Depp in irgendeinem alten Horrorfilm auftaucht, oder?
Ja, stimmt. Im 1984, da war er schon sehr jung. Ja. Weil der Corey Feldman hat ja bei, wie heißt der Film, wo sie die Gleise entlang gehen, den ich jetzt vor kurzem erst gesehen habe?
Stand by Me.
Ja. Der hat Corey Feldman mitgespielt und der ist ja.
Da war er schon, glaube ich, ziemlich was.
Da war er dann ziemlich, und der war ja wesentlich später, oder?
Ja. Schwierig zum Sagen. Ja. Für mich, ohne dass er jetzt da hingreift zum Handy.
Gut, dann kommt jetzt
noch. Aber warte mal, Freitag der 13. Frage. Dass ich jetzt die Namen richtig hinkriege. Bei Freitag der 13. ist der Bösewicht Jason.
Nur Jason Voorhees.
Okay, was hat der für Vorgeschichte?
Der war, also die Vorgeschichte ist so, dass er der Sohn von, und jetzt bitte, Marcel, uns bitte schreiben, wenn ich das falsch erzähle. Er ist der Sohn von einer Camp-Betreiberin.
Okay, das ist das mit die Camps.
Genau, ja. Und am Schluss kommt aber raus, dass es beim ersten Teil die Mutter ständig war. Also der ist irgendwie gebullied worden, der hat irgendeine Behinderung
gehabt. Also die Mutter spielt auch noch eine Rolle da, ja genau.
Ja genau, aber der hat irgendeine Behinderung gehabt und ist dann von irgendwelchen, ist dann so gebullied worden und schlussendlich auch
ertrunken,
genau. Ja. Und er kommt dann zurück und bringt halt die Kinder um, die da im Camp dann sind. Und dann schlussendlich kommt aber raus, dass es die Mutter war. Achtung, Spoiler für Freitag der 13.1.
Und Psycho.
Und Psycho.
Ja.
Da war es genau andersrum.
Eben, weil bei Halloween spielt die Mutter, doch, da spielt auch die Mutter eine Rolle, oder?
Spielt immer die Mutter eine Rolle.
Eben, nein, bei Halloween ist es wirklich so, dass einfach der Michael Myers ein riesen Arschloch ist, der Leitung bringt.
Aber da spielt die Mutter jetzt keine Rolle.
Nein.
Okay. Ja, er ist einfach ein totaler Vollidiot.
Okay, halt. Ja, dann. Aber, für mich vermischen sich die zwar irgendwas.
Ja, bei mir.
Voll oft viel. Ja. Voll oft viel.
Voll oft viel. Apropos Corey Feldman, das dürfte auch noch seine ersten Filme gewesen sein. Weil er hat filmmäßig Goonies war 85, Lost Boys 87, Stand By Me 86, Gremlins waren 1984, da hat er auch mitgespielt. Keine Ahnung.
Wo ernsthaft. Er
ja. Jetzt war mir gedacht, Gremlins. Boah, ist schon 84. Nein, Gremlins 1. Na, passt schon, alles gut.
Und dann Teuflische Nachbarn ist 89.
Ja, das spielt damit. Das spielt er übrigens. Das ist ich, bis heute finde ich, dass das die coolste Rolle von Corey Feldman ist.
Ja.
Und das Einzige, was ich jetzt finde, was davor war, ist Cap und Kappa, der Zeichentrickfilm.
Was und Voice, also.
Da, wo auch der Kurt Russell in Copper spielt. Habe ich nicht gewusst. Mhm. Und der Corey Feldman anscheinend in kleinen Copper. Genau, aber so viel dazu.
Gut, dann haben wir noch einen Titel, der jetzt nicht so der popkulturell zwar der Wahnsinn ist, aber den weiß ich nicht einmal. Ich habe den gar nicht gesehen bis heute. Blödsinn, ich habe ihn nicht ganz gesehen bis heute, muss ich dazu sagen. Und zwar Once Upon a Time in America. Es war einmal in Amerika. Vom Sergio... Was?
Tom Cruise, damit, oder?
Nein. Vom Sergio Leone. Sergio Leone bekannt für Spiel mir das Lied von Toten, Finanz voll Dollar. Und Spiel mir das Lied von Tod ist eben Once Upon a Time in the West und Once Upon a Time in the West und Once Upon a Time in America sind zwei Teile der Once Upon Trilogie von Sergio Leone. Da hat mitgespielt der Robert De Niro, der James Wood und der Joe Pesci, also die üblichen Verdächtigen, wenn es um Mafia-Filme geht. Und der Film dauert ewig. Ewig. Und ich habe den auf DVD gehabt und das war einer von den wenigen Filmen, die auf zwei DVDs gekommen sind.
Wechseln.
Zum Wechseln, ja.
Da bin ich eingeschlafen und hast vergessen, wechseln.
Ich habe die erste DVD angeschaut und habe die zweite nie angeschaut.
Ich habe jetzt in einem fernen Land gedacht. Das war der mit Tom Cruise.
Okay.
Und der Nicole Kidman. Okay. Aber das ist so ein Mafia-Streifen gewesen.
Ist ja? So, ich sage jetzt einmal, nach Der Pate sicher einer von den bekanntesten Mafia-Filmen, die so rauskommen sind in der Zeit. Aber viel wichtiger für uns und viel wichtiger für die, ich sage jetzt einmal, Komödie, also das, was Der Pate für Mafia-Filme war, war Top Secret für Komödien, der 1984 rausgekommen ist. Top Secret, Slapstick-Komödie, die die ganzen Spy-Movies aufs Korn nimmt, vom Jim Abraham, David Zucker und Jerry Zucker, die eben bekannt worden sind dann auch für Nackte Kanone, Hot Shots, Basketball, in der Hauptrolle der Val Kilmer. Und das war einer von das ist bis heute, finde ich, die Mutter aller Slapstick-Filme. Und ich weiß, viele sagen, nein, Moment mal, da ist der Buster Keaton und Charlie Chaplin und Dick und Doof und so. Aber Top Secret ist, was moderne Komödien angeht, quasi das ist die Ursünde für schlechte Gags. Weil die haben nichts gehabt, wo sie drauf aufbauen haben können. Und wenn man sich das anschaut, was da gefolgt ist, war Top Secret wirklich ein Hammer. Da sind so viele gute Witze drin. Die haben so viel auf sich genommen. Die haben Produktionsaufwand betrieben für einen einzigen bescheuerten Witz. Also der Film ist pures Gold. Der ist wirklich, ich liebe den bis heute. Das ist einer von meinen Lieblings-Slapstick-Filmen.
Ich habe den nicht so oft gesehen. Ich habe ihn gleich einmal gesehen. Aber ich kann mich schon erinnern an ganz viele Szenen. Allein das, dass die Ausszene komplett rückwärts gedreht habe in der Bücherei oder so.
Ja, für einen dummen Schmäh, ja. Das war. Oder dass wer im Zug sitzt und dann Montmeier fährt los, aber derweil wird der Bahnhof weggetragen.
Ja.
Das ist so gut. Das ist. Hey, Top Secret ist.
Sie kämpfen doch unter Wasser mal, oder? Ist nicht irgendwie so ein Barfight, der was komplett unter Wasser spielt.
Ja, stimmt, ja.
Und da, das ist ein Riesenaufwand, hä?
Hey. Ja, stimmt, ein Barfight unter Wasser, ja. Oder wie sie so eine Schießerei im Haus haben und die und einer hat, liefert sich Tic-Tac-Toe durch die Scheibe durch. Hey. Das ist einfach. Er ist so gut, oder wie er durch ein Feld krabbelt. Also er krabbelt durch ein Feld wirklich komplett flach am Bauch und dann krabbelt er auf einmal auf so Stiefel zu und er erschrickt. Stiefel, Soldatenstiefel, und er schaut also nach oben und die Kamera geht auch nach oben und es sind halt nur Stiefel.
Ja, kein Mensch.
Und er ist so erleichtert. Oh, das ist so gut, ey. Ja, Top Secret. Also wer den nicht kennt und auf so einen richtig
hast bescheuerten... Hast du im Original Top Secret oder hast du bei uns? Bei uns hast du recht irgendwie anders? Nein.
Der heißt Top Secret und im Original auch Top Secret.
Okay, das verwechsel ich.
Und wer auf so richtig bescheuerte Slapstick-Sachen steht, wie Nackte Kanone oder Hotshots oder Basketball. Basketball auch Wahnsinn, der Film.
Basketball?
Mit dem Trey Parker und dem Matt Stone.
Das ist halt so komplett anders irgendwie eingeordnet.
Jim Abraham.
Irgendwann ist es schon eher von der South Park Leute selber was war.
Also Regie geführt hat der Abraham.
Okay.
Ja.
War ich dann komplett anders abgespeichert, weil er ist ja schon recht viel später gekommen, oder?
Ja, 90er Jahre, späte 90er Jahre.
Ja.
Ja. Ey, übrigens, die Nackte Kanone wird ja wieder neu verfilmt mit Liam Neeson als Frank
Travis. Als Leslie Nielsen.
Und da ist auch wieder der Jim Abraham als Regisseur dabei. Gut, was haben wir noch? Wahnsinns-Franchise, die bis heute einen ordentlichen Impact hat, nämlich der erste Teil von Karate Kid. Vom John G. Avildsen Regie geführt, bekannt für Rocky und Rocky 5. Und der Schauspieler, die bekannten Schauspieler, die auch bis heute in die Karate Kid Serie tätig sind, ist der Ralph, meine Grammatik geht komplett flöten, sind der Ralph Macchio und der William Zabka, die in Daniel San und den What's His Name Bösewicht spielen in der ehemals YouTube jetzt Netflix Serie
Cobra Kai. Netflix, glaube ich, ja.
Mhm. Genau. Gut, Karate Kid und was haben wir noch im
zweiten? Ja, reden wir kurz über Karate Kid.
Ja,
gern. Dass es da vier Teile gibt sogar. Also von der alten.
Ist also, Nummer 3 ist Entscheidung in Okinawa, oder?
Na, eben der zweite ist in Okinawa.
Okay.
Und der dritte spielt er, glaube ich, wieder dann in dem kleinen Städtchen.
San Francisco?
Na, ist San Francisco, ich weiß es nicht.
Irgendwas Kalifornisches.
Ja, und mir kommt vor, dass der dritte sogar zeitlich gesehen direkt anschließt. Sieht man noch nicht das Ende vom Turnier noch, vom ersten Teil? Und da geht der dritte, oder ist das bei Okinawa?
Ja, Okinawa ist ja der.
Der zweite, ja.
Der zweite ist, dann muss der dritte nach Okinawa weitergehen, oder?
Wow. Ich habe original keinen einzigen Karate-Kid-Film gesehen. Wow.
Ja, auf jeden Fall, es gibt dann noch einen vierten Teil dann danach, wo, glaube ich, die Hilary Swank das Karate-Kid ist. New Karate-Kid, glaube ich, oder so. Wo sie halt nochmal anknüpfen wollten an den Erfolg. Und dann haben sie gemerkt, jetzt ist vorbei. Aber auch noch mit dem Mr. Miyagi, glaube ich.
Vorbei.
Ja.
Ah, okay.
Oder?
Ja. Karate Kid habe ich sehr gefeiert als Kind. Also das war für mich das, warum ich dann Karate machen wollte und was mich so eingeführt hat in die Welt des Kampfkinos mit American Fighter und mit Bloodsport und mit was da noch alles gegeben hat zu der Zeit. Und da war Karate Kid war so die Einstiegsdroge.
Ja, für mich war das eher so Karate Tiger.
Genau, das ist alles bei mir danach gekommen.
Weil
weiter noch.
Hat der gar nicht so viel Karate-Action gezeigt, eigentlich, oder?
Nur viel Trainings-Action.
Ja,
Autoputzen.
Und die Eisblock zusammenschlagen und Fliege mit
Stäbchen. Da ist mehr um den Lernprozess gegangen.
Ja.
Genau.
Genau, und dann ist man in Platzbord eingestiegen, wo der Kleider beste Freund totgeschlagen wird in der ersten Minute.
Genau, Platzbord.
Oder Querschnitt klemmt oder tot? Querschnitt klemmt.
Na, tot, oder?
Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas Tragisches auf jeden Fall.
Okay. Apropos tragisch, wir haben dann noch im zweiten Quartal einen absoluten Kracher. Und zwar 1984 war das Jahr des Arnold Schwarzeneggers und deswegen haben wir im zweiten Quartal Conan der Zerstörer vom Richard Fleischer, der bekannt war dann nur für Dr. Doolittle. In die 60er Jahre, der war in die 60er gedreht. Also der Dr. Doolittle aus die 60er Jahre auf dem gleichen Regisseur wie Conan der Zerstörer, was eine ähnliche Diskrepanz ist wie ein Schweinchen namens Babe und Mad Max.
Stimmt, ja. Conan der Zerstörer ist der zweite gewesen.
Baba. Aber was war der erste? Conan der Barbar. Und jetzt muss ich dazu sagen, der gleiche, der Richard Fleischer, war noch bekannt für Red Sonja. Und das ist aber kein Teil mehr vom, aus dem Conan-Kanon, oder?
Nein. Ich meine, da spielt der Schwarzenegger mit, aber er spielt einen anderen Charakter, das ist nicht der Conan.
Dann ist er irgendein anderer random Sword-Muscle-Guy.
Ja, genau.
Conan der Zerstörer, was ist da der Plot? Beim ersten gehen sie zu der Hexenkönigin, oder?
Ja, und zweiten geht, ist dann der Kind dabei, glaube ich, oder? Dann die dunkelhäutige Supermodel,
Grace Jones. Ja.
Amazone.
Der Andrew the Giant spielt damit noch, habe ich aufgeschrieben.
Ja, aber die Story ist selber. Na, und irgendeine Prinzessin. Prinzessin und der eine ist der Helfer, glaube ich. Okay. Oder?
Ich kann es nicht mehr sagen. Das ist so lange her, dass ich die
gesehen habe. Also Conan, die vermische ich immer die zwei Filme und ich erinnere mich da, für mich einprägsamste Szene ist, wie sie mit jungen Conan, Kinder-Conan an diesen
die Mühle oder was
das
Mühle
ist. Das ist der erste Teil, oder?
Der erste Teil. Und dann, wie sage ich, es vermischt sich alles bei mir.
Ja, wo erklärt wird, warum er so ein verdammtes Viech ist, weil er den Scheiß
sein Leben lang da im Kreis geht. Ja. Nein, habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich den ganz gesehen habe. Also da fällt mir jetzt gerade der Plot gar nicht mehr ein dazu.
Ja. Ich glaube, das ist ähnlich so wie mit Ghostbusters, wo die das Leute sagen, der erste ist halt voll geil und der zweite ist okay noch. Hm.
Ja, und das ist, du lieferst doch schon quasi das Stichwort, weil in dem Quartal, das Quartal 94, da sind noch drei Filme rauskommen, die 84, mir jetzt 84.
Weißt du, warum du dazu geschrieben hast?
Ja, eben. Da sind nur drei Filme rauskommen, die ich jetzt nur erwähnen, die wir aber nicht besprechen, weil da haben wir schon so oft besprochen. Und zwar sind in dem Jahr, in dem Quartal, neben den ganzen anderen Filmen, die wir gerade aufgezählt haben, sind noch rausgekommen Ghostbusters 1, Indiana Jones 2 und Gremlins. Und das muss man sich jetzt einmal vorstellen, das zweite Quartal 1984, da ist rausgekommen Karate Kid, Conan the Destroyer, Top Secret, Once Upon a Time in America, Ghostbusters, Indiana Jones 2 und Gremlins. Hm. Was für ein Kinosommer war denn das bitte?
Crazy.
Gut,
ja. Im Gegensatz zu jetzigen Kinosommern, die immer schlechter werden.
Ja, heuer war extrem schwach für mich. Ja.
Danke, Streaming. So, dann mache ich weiter.
Aber Streaming zählt ja. Art Kino. Ja, ich meine, es ist nicht ganz Kino, aber ich meine. Ich schaue mal lieber daheim das Zeug.
Dann machen wir mal weiter und ist im zweiten Quartal musiktechnisch. Vom 21. April bis 11. Mai, für insgesamt drei Wochen, war Phil Collins Against All Odds, Take a Look at Me Now, in Klammer, auf Platz 1. Ist auch ein Soundtrack, also ist auch der Soundtrack zum Film Gegen jede Chance. Und war von Phil Collins, aber ohne, da war er schon nimmer bei Genesis, glaube ich. Genesis hat sich aufgelöst. Wann hat sich Genesis aufgelöst?
Ja.
Oder getrennt?
Fast zu lang her für uns.
Ja. Sehe ich gar nicht. Nein, 1991 ist es We Can Dance, ist das letzte Studioalbum mit Collins als Leadsänger. Aber jedenfalls hat er das alleine gemacht. Kennst du das Lied? Against All Odds, Take a Look at Me Now. Take a look at me now.
Könnte jedes Phil Collins Lied sein, ich weiß nicht.
Nein, ich kenne es. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Take a look at me now.
Ja.
Also ist vom Soundtrack Gegen jede Chance.
Circle of Life.
mit Jeff Bridges, weiß nicht, ob du den kennst, den Film. Genau, das war wahrscheinlich auch mit dem Film ist zusammengehangen, dass das Number One war. Dann vom 12. Mai bis 25. Mai. Ein großartiges Lied für zwei Wochen auf Platz 1. Lionel Richie und Hello?
Is it you?
Is it me you're looking for?
Is it me you're looking for?
Also is it me? Is it you?
Na, 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 na.
Ey, aber jetzt, Moment mal, ist das Lied, wo er im Video der Housekeeper an der Highschool ist, der Creepy?
Musikvideo. Im entsprechenden Musikvideo führt Bob Giraldi Regie, der auch Running with the Night. Im Musikvideo spielt Richie einen Schauspiellehrer, der sich in eine blinde Kunststudentin verliebt hat.
Wow, okay, na.
Sie empfindet das Gleiche für ihn und bringt dies zum Ausdruck, indem sie seinen Kopf als Bürste nachformt.
Okay.
Es gibt ein Lionel Richie Musikvideo, wo er der Housekeeper, wie sagt man? Der Hausmeister, der Groundkeeper, in so einer Highschool ist und sich doch in eine Highschoolerin verknallt. Und das ist sehr Roland Kaiser-esk irgendwie.
Ja.
Aber ist bei mir auch ein Lied, das bei mir schon sehr viel Nostalgie auslöst, wenn es kommt. Weil es halt irgendwie permanent im Radio gelaufen ist, bei meinen Eltern.
Ja. Radio Tirol.
Ö3 war das bei meinen Eltern. Genau, dann 26. Mai bis 8. Juni, 2 Wochen.
Warte mal, was haben deine Eltern gekocht früher?
Ö3.
Oh, ernsthaft?
Ja.
Was ist gerade Die Hard Radio Tirol Haushalt?
Nein. Wir waren ja so nah an der Stadt. Nicht da im Mars, im Fährer.
Und bei dir?
Boah, ich muss überlegen, hey. Es ist schon Radio Tirol gewesen, viel.
Schon okay.
Ja, Mittagsjournal und so, alles ist da gelaufen.
Ja.
Autofahrer unterwegs, oder was hat es alles gegeben?
Boah, Autofahrer unterwegs. Die Signaton hat bis heute. Achtung, Klappe, umgeschlagen. Hey. Österreichisches Jazz-Kulturgut.
Gut, die nächsten 4 Nummern, kann ich gar nicht viel dazu sagen. Der zeitbedingt ist es eh nicht so schlecht. 26. Mai bis 8. Juni, Denise Williams, Let's Hear It for the Boy. Sagt mir gar nichts. 9. Juni bis 22. Juni, Cyndi Lauper, Time After Time. Kennt man. Mhm. Das ist auch.
Time after time.
Genau, auch ein sehr guter 80s-Song. 23. Juni bis 6. Juli, und dann ist das zweite Quartal auch schon wieder beendet. 2 Wochen, und wir haben gerade über Mad Max geredet. Duran Duran, The Reflex, ist nicht Wild Boys. Weil Wild Boys hatte so ein Mad Max-Thema gehabt, ein bisschen im Video. Weiß nicht, erinnern kannst.
Ich habe die letzten 3 Sätze nicht verstanden.
Ja, warte mal, ich weiß schon, aber das sind die Lieder klingen ähnlich, oder?
Ja, schon. Ich meine, Duran Duran klingt irgendwie allgemein ähnlich. Aber der Reflex sagt mir jetzt echt ohne Schmäh gerade nichts. Ich muss da eine hochen, damit ich jetzt gerade weiß, was da abgeht.
Hochst echt
eine? Oh
oh. Oh oh. Ich wollte ja singen.
Nein, singen kann ich nicht. Nein, ich hoffe es nicht. Das kann ich nicht machen.
Duran, Duran.
Gut, ich darf jetzt gerade
Weihnachtsschmuck
geholt. Genau, das war das zweite Quartal. Ihr werdet euch wundern, dass Ray Parker Jr. Ghostbusters nicht dabei ist. Aber vielleicht kommt das ja noch.
Gut, Marco, wie hat es mit Videospielen aus?
Hey, ich habe das nicht quartalsmäßig aufgezogen.
Das ist ja schwierig.
Ich wollte aber nicht gewusst, ob das ein Zehnteiler wird oder irgendwas. Aber da es in Nintendo schon gegeben hat in Japan, hat es Ice Climber mal gespielt.
Mir sagt das nur was.
Die kennen heutzutage vielleicht viele Leime von den Smash Brothers Spiele, dass die halt ein Kämpfer sein. Das ist der blaue und der rosene Eskimo, sag ich jetzt. Was sich da ebenenmäßig nach oben mit so einem Hammer klopfen müssen. Und das haben wir voll viel gespielt beim Kollegen am Nintendo. Und das war eben, weil man es zu zweit gleichzeitig spielen hat können.
Das
war sau schwer.
Ja, aber das kann ich mir erinnern, ja.
Das haben wir geliebt. Und da muss man eben sich so ebenenmäßig zuerst so über dem Kopf halt so Blöcke rausschlagen und dann weiter nach oben hupfen und am Ende hängt man sich an so einen Adler dran.
Ja, jetzt wo ich sieg.
Ja, und den gibt's aber auch als Fighter in Smash Brothers.
Geil.
Und da sieht man halt, wie geil Smash Brothers das ganze historische Zeug von Nintendo eigentlich einbaut. Habt ihr schon mal ein Smash Brothers gespielt in den letzten 10 Jahren oder so?
Nein, leider nicht.
Ey, wenn da die ganzen Charaktere allein, aber nicht nur die Charaktere, also die Hintergründe und alles von alten Spielen, die machen es echt richtig gut. Das ist so ähnlich, wie Astro Bot das jetzt gemacht hat, finde ich. Von Nostalgiefaktor, von den alten Spielen einbauen.
Habt ihr Astro Bot gespielt?
Ich hab's durchgespielt. Das war
gut.
Ist
es besser
Game
wie das Astrobot-Demo-Spiel, was, Was halt, ja auch ganz witzig war, was mehr so ein Tech-Demo war.
Genau, nein, es ist schon so viel abwechslungsreicher und geiler.
Okay.
Jetzt ist echt voll gut.
Wie viel haben wir denn schon auf
wir,
der Uhr?
Wir machen jetzt einfach weiter.
Ja. Okay.
Wir haben ja schon Stündel.
Wir cool. haben ja, ist ja ein Jahresrückblick.
Aber im selben Jahr haben sie auch noch Balloon Fight ausgebracht. Das gespielt
das mit
Nintendo. Oh, das habe ich gespielt,
Gameboy ja. gespielt, glaube ich.
Das habe ich
das, wo drei so Ballone hast und das Kind und nein, das ist Kid Icarus.
Ich habe das an, in der Arcade gespielt.
Es gibt zwei Varianten. Also ich glaube, das Game, das war einfach ein Fight gegen andere, die so Ballon mit Ballons rumfliegen und du hast sie halt von oben treffen müssen, dass sie in den Ballon platzt und dann fallen sie nach unten und dann müssen sie irgendwie wegkicken müssen. Und dann hat es aber für den Gameboy auch ein eigenes Ballon-Kid-Spiel gegeben, das war so fast schon storymäßig war. Wo man so, ich glaube sogar von rechts nach links ist man da geflogen.
Ja, genau.
Mit so einem Ballon durch, was dieselbe Mechanik verwendet hat.
Aber das war, das, nein, nicht Kid Icarus, wird denn das krassen? War das Ballon, hat das auch Ballon gekriegt? Also mit so drei rote Ballone und da hast du schon aufpassen müssen.
Ja, und dann hast du aufblasen müssen am Boden selber.
Genau, wieder. Ja.
Ja.
Das habe ich nämlich, glaube ich, gespielt am Gameboy.
Genau, am Gameboy ist es nämlich ein bisschen anders. Da ist es nicht um die Zweikämpfe oder Dreikämpfe
ja,
oder so.
Genau, das war's. Das mit dem Mädel.
Ja, genau. Ballon Kid hast, genau.
44,99.
What? Das kann nicht sein. Echt jetzt?
Gameboy-Spiele für ein Gameboy?
Mit OVP, also mit Originalverpackung.
Ja, dann ist wow. ja gar nichts.
Und wenn man als Cover zerschnitten hat und eine Galerie draus gemacht hat?
Dann kostet es 1 Euro.
Scheiße. Nein, das habe ich gar nicht gehabt, das habe ich nur ausgeglichen gehabt, das Spiel.
Ich habe es auch nur ausgeglichen gehabt.
Ich habe bis vor kurzem übrigens noch, Marco, wann war das, wo ich dir das Gameboy-Spiel zurückgegeben habe, wo Marco oben gestanden ist?
Das war, ja, Marco ist nicht oben gestanden, ist ein K oben gestanden für Kopf.
Ah ja, genau, also, stimmt. Ja, das war, ich glaube, das war.
War es ein Spiel oder war es eine Hülle?
Es war ein Spiel.
Boah.
Es war Shadow Warrior,
glaube ich. Okay, war ja. Shadow Warrior, ja.
Hast du das zweimal gehabt jetzt?
Das habe ich zweimal gehabt, ja. Eins war von Marco, eins war von mir. Und ich habe im Zuge von unserem Podcast habe ich ja meine ganze Gameboy Bibliothek quasi in Schutzhüllen eingetan, weil ich habe ja alle Spiele noch mit Originalverpackung und Spielanleitung und
Karten. Mint Condition.
Ja, Mint ist da, von Mint ist da nichts mehr die ja, Rede. So, okay. Aber zumindest habe ich noch alles und habe das dann so in neue Überverpackungen reingemacht, in so Schutzhüllen, in so UV-Dichte.
Oha.
Oh, yeah. Schutzhüllen, da geht's.
Schutzhüllen
war. Wie soll ich das noch spielen, ne? Doffi flippt aus, genau. Hey.
Und da habe ich eben auch das Spiel von Marco dann gefunden. Ah, und dann
ja. Ich habe so viele Gameboy-Spiele hergelegt von den Nachbarn, wo man schon Gameboy nicht mehr wirklich interessiert hat, wo wir halt schon voll viel am PC gespielt haben. Ich glaube, ich habe nicht mehr alle da haben, also bei weitem nicht mehr alle.
Ich habe mir vorgenommen, im Anti sei Octopus Traveler gleich zurückzugeben in 30 Jahren und dann freut er sich.
Voll. Ja, und du hast schon noch mehr Spiele. Du hast schon noch das Zelda von mir.
Ja, genau.
Und den kleinen Embernick.
Das kriegst du alles in 30 Jahren wieder.
Okay, gut.
Im Altersheim nachher.
Gut, dann schauen wir jetzt mal, was ist im dritten Quartal 1984? Und zwar war da den Film, den ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe.
Zeitliche Cousine.
13.
Okay, dann den Film, den ich am zweithäufigsten gesehen habe.
Black Emanuel.
Werner Reinhardt.
Nein, die unendliche Geschichte. Der Wolfgang Petersen, der bekannt für Das Boot, das habe ich gewusst, aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass der zum Beispiel so Filme wie In the Line of Fire und Air Force One gemacht hat, ne?
Ah, okay.
Ich habe nicht gewusst, dass der Wolfgang Petersen in Amerika so aktiv war dann. Ja, der hat den endlichen Geschichte Regie geführt. Schauspieler, die beiden Hauptcharaktere gespielt haben, waren der Barrett Oliver und der Noah Hathaway. Keine Ahnung, was die heutzutage machen.
Ist der verwandt mit dem Sänger Hathaway?
Kann gut sein, sage ich jetzt einmal.
Vielleicht ist er sogar.
Und ich habe den Film, den der Michael Ende gehasst hat.
Achso, der sich daraus geschrieben hat, genau.
Ja, also der den Roman geschrieben hat, auf dem der Film basiert, hat den Film gehasst. Aber ich habe den Film, ich habe den auf Videokassette gehabt, aufgenommen, im Fernseher, also quasi vom Fernseher weg aufgenommen. Und wo ich, glaube ich, so zwischen 9 und 11 Jahre alt war, oder zwischen, sagen wir, zwischen 8 und 10, das kommt eher hin, also zwischen 1990 und 1992 habe ich den sicher einmal die Woche angeschaut, nicht 2 Jahre.
Und ihr wart sicher in die Bavaria Filmstudios.
Ja.
Und habt eigentlich die Sets und die ja. gasende Rennschnecke.
Und auf den Fucher geritten.
Fucher und ja. ja.
Der das, war jetzt gerade mal im Fernsehen und ich habe nur die letzten 5 Minuten gesehen. Und mir ist da aufgefallen, und ich habe natürlich gewusst, dass das kein Special Effect war, die kindliche Kaiserin. Und ich dachte, denen haben sich die Augen vergrößert, oder mit Computereffekten. Und ich dachte, aber die hat halt so ausgeschaut. Also riesige
war,
Augen.
Ja, die kindliche Kaiserin, die war schon der erste Crush so ein bisschen.
Damals. Ich meine, dass die sagen, ja, der Computereffekt haben einfach die Augen größer gemacht.
Aber ja, das war einfach, ganz ehrlich, ich glaube, dass die Schauspielerin echt ein Kind war, die man auch voll geschminkt hat. Und Kinder ja. haben einfach riesige Augen und deswegen.
Es ist aber, also das ist ja quasi unser europäisches Science Fiction oder Fantasy Highlight, oder? Ich weiß nicht, ob es gibt sicher in Asien und so.
Aber das ist eine amerikanische Produktion. Das
ja, aber das, ist ja, aber das Buch ist schon.
Das Buch ist deutsch ja. und die sind gleich schon gedreht, oder? Also sie sind in Bavaria Filmstudios gedreht worden.
Mhm.
Und der Cast ist, glaube ich, auch relativ deutsch, oder nicht?
Das glaube ich nicht.
Okay. Weiß ich nicht. Jedenfalls
aber
war das halt ein Highlight in die Bavaria Filmstudios fahren und dann hat man sich die Sets anschauen können, eben von Unendliche Geschichte, von Das Boot, hat man durchgehen können und von einem sehr, wie sagt man, underrated ein Film, der sehr underrated ist, Geliebter Feind. Habt ihr das denn
ja, gesehen? Ja, der ist super übrigens, mit der dem Alien, gell?
Genau, ja.
Mit
und da waren auch die Sets.
Wie heißt der? Action-Schauspieler, ziemlich bekannt.
Ja.
Wo sie auf einem Planeten stranden, also zwei verfeindete Alien, also Menschen und eine Alien-Rasse, die verfeindet sind und wo die, bei der Alien-Rasse sind die männlichen
der wird schwanger, ja genau.
Genau, oder und dann kriegt er sein Kind und stirbt aber, oder?
Er muss dann mit dem Kind dann weiter, ja.
Das ist ein extrem guter Film.
Den habe ich auch gut in Erinnerung, ja.
Inga Lindström hat den anscheinend.
Geliebter Feind, wie hat der auf Englisch geheißen?
Enemy Mine.
Enemy Mine, ja. Das ist wirklich einer von den
Filmen.
Dennis
Quaid.
So, genau.
Dennis Quaid, genau. Der braucht, also das ist einer von den Filmen, die haben perfekt funktioniert in der damaligen Zeit. Der braucht auch kein Remake, weil der wird heutzutage um nichts besser ausschauen wie damals. Im Prinzip hat der nur ein aufwendiges Make-up, die Alien-Rasse. Und der Film ist ein Science-Fiction-Film, der nur durch super gut geschriebene Story und super gut, ist ein bisschen so eine Art Kammerspiel fast schon, oder?
Also wenn man sich die Bilder anschaut, hat sehr, sehr starke Star Wars Empire Strikes Back Vibes, wo der Ding auf Dagobah ist, der Look auf Dagobah ist. Und ich finde das Make-up vom Alien hat ein bisschen was von die Klingonen von Star Trek.
Ist ein bisschen kantig, oder? Schaut da aus. Ein bisschen, ja. Hat er nicht so Zähne oder so.
Der hat so Ecken
oder so.
Aber das war was, der Film hat mich voll mitgenommen. Also der hat mir irgendwie als Kind, aber nicht in der rausgekommen. Der ist, glaube ich, ein bisschen später rausgekommen. Also der ist, glaube ich, nicht 83 rausgekommen. Der ist 85 rausgekommen, ja. Und da war ich meist, waren auch die Sets in Bavaria Filmstudios. War schon richtig cool, die Bavaria Filmstudios.
Also ohne ihn.
Immer noch cool sein.
Aber ohne die Wolfgang Petersen Filme, würde man da als Kind bloß die Hälfte mitnehmen.
Ja.
Weil das Boot und die unendliche Geschichte ist natürlich der Wahnsinn, gell?
Ja.
Weil du gesagt hast, so europäisches Fantasy-Ding. Mir ist jetzt gerade eingefallen, das Nibelungen-Lied oder die Nibelungen-Sage. Mhm. Gibt es da irgendwie einen guten Film eigentlich?
Hatte mal, mir kommt das gerade voll vor, als ob es da was geben
hat. Ja, da gibt es schon einen Film, aber ich glaube, das ist eine TV-Produktion.
Okay, weil das ist das, was mir als zweites noch einfällt, wenn ich halt so Fantasy...
Und dann halt Herr der Ringe, was im Prinzip...
Ja, das ist aber jetzt Neuseeland automatisch. Das nicht mehr trennbar, Neuseeland.
War aber jetzt gerade nochmal, weil wir gerade in die 80er sind. Ich bin gerade auf der Website von Bavaria Filmstadt und da ist jetzt schon nicht mehr so cool. Also früher war es halt Das Boot und der Geliebte Feind und Unendliche Geschichte. Jetzt ist es Erlebe die ersten Dekorationsbauten von Bullis neuester Kinoknaller, von Bullis neuestem Kinoknaller Kanu des Manitou. Neue Kulisse aus Chantal im Märchenland. Das ist ein Spin-off von Fuck Your Goethe. Büro Stockel und Verhörraum aus die Rosenheim-Cops. die magische Kulisse aus dem Kinofilm Die Zauberflöte. Und dann Kinofilm, das Boot, ein großer Filmklassiker, okay. Und die beeindruckende Raumstation aus dem Science-Fiction-Thriller Stowaway.
Ich kann mir nur vorstellen. Und
Elias im Bareks Klassenzimmer.
Ja, leck mich am Arsch. Ich kann mir nur vorstellen, wie runtergerockt mittlerweile die das Bootkulisse sein muss, ey, wo sie Millionen von Schulklassen durchgepeitscht haben mittlerweile.
Aber es ist zumindest günstig, 23 Euro ist Eintritt.
Ja, immerhin. So, siehst du, da ist die Inflation eben noch nicht angekommen in die Bavaria Filmstudios.
Ja. Genau, bitte.
Endlich. Gut, ich habe im dritten Quartal bloß einen zweiten Film noch und den habe ich eigentlich bloß reingenommen, weil das ein österreichischer Podcast ist und deswegen habe ich den Film Amadeus von Miloš Forman reingenommen. Der Miloš Forman ist bekannt noch für The People vs. Larry Flint. Kennt denn jemand von euch?
Martin.
Mit Martin, mit Woody Harrison.
Genau, mit Woody Harrison.
Wo der Woody Harrison in Larry Flint spielt, den Verleger vom oder den Chefredakteur vom Hustler Magazine. Eines von den ersten Hardcore-pornografischen Printmedien in Amerika. Und mitgespielt haben da der F. Murray und der Abraham. Der F. Murray Abraham und der Jeffrey Jones. Und der Jeffrey Jones, das ist einer von den Schauspielern, der gefühlt nur Nebenrollen gespielt hat. Der hat unter anderem in Teufel bei Stay Tuned gespielt mit dem
John Ritter.
Und wo hat er noch mitgespielt? Ah, bei Beetlejuice hat er in
Das ist der mit Glatze, nein, der hat keine Glatze.
Nein, da hat er den Vater gespielt.
Ah, okay. Ah, das ist der Blonde dann, oder?
Hat er genau. Nicht bei How the Duck im Bösewicht gespielt?
Kann gut sein, der hat oft so Bösewicht gespielt. Also bei Stay Tuned mit dem John Ritter hat er einen Teufel gespielt und bei eben bei Beetlejuice hat er einen Vater gespielt und eben bei Amadeus kann ich mich nicht mehr erinnern, spielt er irgendeinen Wiener Hof Adeligen. Amadeus, ihr habt den auszugsweise gesehen, ist eben die Geschichte von Wolfgang Amadeus Mozart, die wird verkörpert vom, was jetzt nicht mehr, wie der heißt, weil der F. Murray Abraham ist nicht einmal die Hauptrolle, den habe ich deswegen aufgeschrieben, weil das wahrscheinlich heutzutage der bekannteste aus dem Film ist, der ist bekannt durch The Grand Budapest Hotel, da spielt er den alten, die alte Version von Barschen. Der quasi in der Rahmenhandlung die Geschichte vom Grand Budapest Hotel erzählt.
Mhm. Wir haben einmal ein Gespräch geführt, dass, und ich habe behauptet, dass voll viele Leute gar nicht kennen Amadeus, den Film. Obwohl der ja 8 Oscars, glaube ich, gekriegt hat. Also der hat schon ziemlich abgerammt. Das, glaube ich, war schon ein Riesending. Aber ich glaube, trotz dem Namen und trotz der Geschichte, glaube ich, ist das kein Mainstream-Film, oder?
Ja, ich glaube halt, dass den heutzutage keiner mehr kennt. Was ich halt schon weiß, ist...
Aber Ghostbusters kennen mehr, oder?
Ja, natürlich. Ghostbusters kennen mehr. Ja,
ja, aber er hat weniger Oscars gekriegt. Also
aber wenn du das Cover zum Beispiel anschaust, dann wirst du das Cover aus den Videotheken aus deiner Kindheit kennen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, also aber der war schon... ich glaube, dass der in
Österreich... Ist der zu anspruchsvoll für... Jugendliche auch gewesen.
Das hat Jugendliche überhaupt null interessiert damals. Überhaupt, das hat gar niemand interessiert, weil das war halt...
Das hat niemand interessiert.
Nein, das hat in unserem Alter hat das keine Sau interessiert, weil das war Film von Wolfgang Amadeus Mozart und wenn du 10 Jahre alt bist, wie uncool geht's noch? Aber
das ist ja, das ist in Jeffrey Jones aus How the Duck kennen, sagt, glaube ich, alles. Und nicht aus Amadeus.
Eben. Aber ich glaube, dass den damals die Erwachsenen oder die Filminteressierten in Österreich schon gekannt haben, weil es halt einfach eine österreichische Geschichte ist.
Aber unsere Eltern haben den nicht angeschaut, deine wahrscheinlich, also, oder?
Ja, das wüsste ich jetzt einfach gesagt. Nicht. Wahrscheinlich nicht, nein.
Oder seien sie zu wenig Filmfans für das?
Na, zu dem Zeitpunkt haben meine Eltern einen 2-Jährigen gehabt und einen 9-Jährigen und haben die Schnauze voll gehabt von allen möglichen anderen Freizeitunternehmungen. Hm. Wenn da einmal Ruhe im Karton war, dann wollten sie wahrscheinlich nur
Amadeus schauen, live was im Fernsehen schauen.
Genau.
Mit ins Kino.
Ein Bier trinken.
Sie wollten nicht die Kinder allein lassen und ins Kino gehen, so wie es andere 80er-Jahre-Eltern gemacht haben. Gut, aber hast du sonst schon einen Film im dritten Quartal?
Nein, das war's.
Gut. Ich habe jetzt das dritte Quartal musiktechnisch und habe da vom 7. Juli bis 10. August 5 Wochen auf Platz 1 Prince and the Revolution, When Doves Cry. Kennt ihr das?
Sing mal.
Nein, ich kann es ja nicht. Ich kenne es nicht.
Was ist denn das aber Album? Aus, ist Single? Ist das?
Ich kenn es ist ja Vorab-Single-Auskopplung aus dem Purple Rain Album.
Ich kenne dann nur Style Purple
des,
Rain.
Und ist Teil des Film-Soundtracks zu Purple Rain, dem halbbiografischen Biopic vom Prince.
Wo der Prince einen Charakter spielt, der The Kid heißt.
Genau. Und dann 11. August bis 31. August, 3 Wochen insgesamt auf Platz 1 der Billboard-Charts, Ray Parker Jr. und Ghostbusters.
Zu welcher Zeit war das?
11. August bis 31.
Und wann ist der Film rausgekommen? Das muss ziemlich zeitgleich
passen. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, oder?
Doch, da kann ich was dazu erzählen. Habe ich schon einmal gesagt im Podcast drüber. Ich finde die Story aber so geil. Huey Lewis and the News. Haben im gleichen Jahr eine Single-Auskopplung gehabt. Da geht das
aber
so.
Spielurlaub.
Das ist mein dasselbe Alarm, den ich auch habe.
Ja.
Drückt immer weiter.
Huey Lewis and the News haben im gleichen Jahr eine Single-Auskopplung gehabt. I Need a New Drug. Und das Lied klingt sehr, sehr fantastisch, wie Ghostbusters von Ray Parker Jr. Der hat ihn, weil das war vorher im Jahr rausgekommen. Huey Lewis and the News haben ihn Ray Parker Jr. dann verklagt wegen Plagiatism und haben sich dann außergerichtlich geeinigt. Der Ray Parker Jr. hat ihm Huey Lewis eine 2 Millionen Dollar Zahlung getätigt und Teil von der außergerichtlichen Einigung war, dass er nie wieder über den Fall öffentlich reden darf.
Aber kann man das machen? Nie wieder? Oder ich?
Zum 20-jährigen Jubiläum von Ghostbusters 2004 hat der Huey Lewis dann über den Fall geredet und ist dann vom Ray Parker Jr. verklagt.
Wow, okay.
Und wenn man sich die beiden Lieder anhört, dann ist es quasi nicht von der Hand zu weisen, dass sich der Ray Parker Jr. bei dem Lied I Need a New Drug voll bedient hat. Also das ist, kann man wirklich nicht, man hört das sofort. Also das ist nicht von der zu weisen. Michi hört gerade rein.
Nein, ich habe ein anderes Lied reingekocht.
Also, okay. Gut, das war's zu dem Lied.
Okay.
Genau, also war natürlich dann einer in die Top, also in die Charts auf Platz 1. Das nächste Lied, was noch im dritten Quartal war, vom 1. September dann bis 21. September, 3 Wochen, Tina Turner, What's Love Got to Do With It? Ihr Comeback-Song quasi. Ich war als Tina Turner Musical in Stuttgart. Crazy, was die Frau durchgemacht hat, was die Frau erreicht hat und wie die eigentlich 2 Karrieren in einem Leben aufgestellt hat, oder? Weil die war ja irgendwie da mit Ike und Tina super erfolgreich. Und dann als Tina Turner allein auch super erfolgreich gegen alle Widerstände. Also sehr, sehr beeindruckend. Gute Nummer. Mit Tina Turner geht mir oft so, wenn ich so Biopics oder eben auch das Musical gesehen habe, dass mir der Sound danach noch besser taugt wie davor. Das denke ich auch manchmal so. Wenn ich so Elton John Film habe ich die Elton John Songs nochmal mehr gefeiert wie davor.
Ich kenne das Gefühl, ich habe das nur anders. Wenn ihr eine Serie schaut, die meine Videospiele erinnert, dann fühle ich das Videospiel.
22. September bis 28. September, eine Woche auf Platz 1. John Waite mit Missing You. Das kennt ihr auch, wenn es das Herz.
Machen wir.
Das geht am Anfang des Lesers. I've been missing you.
I've been missing you.
Ja? Genau, das kennst du.
Das kennst du. Das ist richtiges Top-Grimme-Preis-Podcast-Material.
Genau. Und 29. September bis 12. Oktober, wir gehen schon in Quartal 4 wieder Prince and the Revolution.
Oh yeah.
Mit dem Song Let's Go Crazy.
Oh yeah.
Und ist auch Teil vom Soundtrack zu Purple Rain und war, ja, ist eine mega, 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 mega coole Nummer.
Wie geht das?
Aber das kann ich, das ist so experimentell. Irgendwie, das kann ich nicht nachsingen.
Ach, shit.
Das ist aber echt mega cool.
Probier es wenigstens ein
bisschen. Nein, ich habe es nämlich jetzt vor kurzem erst vor einem halben Jahr in meine Playlist aufgenommen auf Spotify, weil es einfach so eine gute Nummer ist und Ich habe es sogar so, schon mal aufgelegt, aber es braucht ein bisschen, bis es startet und dann ist es mega gut.
Okay.
Aber was mich gerade wundert, ist, dass Purple Rain nicht auf Platz 1 ist in die Single Charts.
Soll ich Purple Rain einmal nachsingen?
Bitte, ja.
Purple Rain.
Nein, es geht so. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Na 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 na, take green and purple rain.
Wow. Okay.
Nein, das ist Purple okay. Bills von Purple Bills von Dietrich.
Okay, aber das ist jedenfalls Let's Go Crazy
von da reißt den Hund gleich.
Prince of Persia.
Was ist jetzt los?
Von Prince and the Revolution. Damit Q4 musikmäßig abgeschlossen. Marco, hast du noch was Game-mäßiges in diesem
Mir
Jahr?
Mir ist leider ein Punch-Out noch. Als Game aufgefallen.
Punch-Out. Kann man auf der Switch spielen, wenn man Nintendo Online hat? Ist es bei den Spielen dabei?
Man spielt dann was? Die NES-Version? Weil Mech Amphore ist ein bisschen anders wie die Arcade-Version. Mech Amphore, das ist fast schon ein Puzzle-Game. Habt ihr das mal gespielt? Punch-Out.
Nein, du musst halt so boxen oder ausweichen, oder?
Ja, aber es ist eigentlich jeder Charakter, muss man irgendwie rausfinden, wie man besiegen kann. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, ich boxe nochmal ab und zu und dann gewinne ich. Nein, du musst rausfinden, okay, der macht manchmal einen Move, geht er zurück, tut er irgendwie mit der Hand fuchteln, dann muss ich ausweichen, dreimal links, dreimal rechts.
Ach so,
dann rutscht in die Hosen rein und dann boxe ich in den Bauch. So. Boxe in den Bauch und dann rutscht ihm jetzt mal die Hosen rein. Und dann muss ich einen Special-Schlag machen. So ist eigentlich jeder Kampf in Punch-Out aufgebaut.
Okay, spannend.
Und es ist eigentlich kein Sport-Game, sondern es ist irgendwie so ein Puzzle-Action.
Aber da gibt es ja eine neue Variante auch, oder? Neue Grafik.
Ja, Super Punch-Out gibt es zum Beispiel für Super Nintendo.
Nein, nur neue. Gibt es nicht eine für die
Switch? Es ist sogar für
so ganz eine neue.
Nur irgendeine 3D-Variante haben sie dann später nochmal gemacht, ja. War das für Wii U oder für...
Schon, gell? Ja.
Für ein Wii? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, aber es sind im Endeffekt alle gleich aufgebaut, dass man nicht so wie in einem Sport-Game, weil es gibt ja so Boxing-Sport-Games, wo man eigentlich gut taktieren muss und halt mit deiner Ausdauer halt darauf achten, dass du nicht verausgabst. Das ist da eigentlich gar nicht. Das ist so, find raus, wie du den Gegner schlagst und am besten wirfst 30 Münzen ein, bis du es geschafft hast bei Arcade. So muss ich sagen. Was ist der Plan?
Was man auf der Liste gehabt hat mit den Spielen, war Galaga, oder? Das haben wir, glaube ich, auch alle gespielt. Das ist so Top-Down- ich glaube, das ist der Ur-Top-Down Raumschiff-Shooter, oder? Also, das immer noch gibt, die Spiele. Also,
ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, Galaga ist auch, wenn du Ridge Racer auf der PlayStation gespielt hast, während dem Loading-Screen hast du Galaga gespielt.
Aber ist das so Bullet Hell?
Ah, die haben nicht viel geschossen. Da geht es eigentlich darum, dass die halt so Kurven fliegen und so.
Formationen fliegen von oben nach unten, du musst halt so viel wie möglich abschießen, kriegst neue Waffen, kannst. Ja. Andere Schussrhythmen und Zeug.
Ja. Okay. Also es ist noch nicht vergleichbar. Ich weiß nicht einmal, welches das erste Bullet Hell Game war. Hast du mal gespielt sowas?
Bullet Hell.
Wo der ganze Bildschirm voll mit Kugeln ist.
Ja, ich hab das jetzt auf meinem eben 9N bin ich Kraft. Da waren zufälligerweise so Spiele.
Oh.
Und da habe ich so Bullet-Hell-Titel gespielt, so Spielhallen-Bullet-Hell-Titel und das ist ja komplett, hey, das ist ja nur für Gehirnkranke. Also ich weiß nicht, ich habe
Brain-Hell.
Ich halte da genau 5 Sekunden durch.
Ja.
Und bei dem Videospiel auch.
Ja.
Dun, dun, dun. Was habe ich irgendwo? Ich habe irgendwo sicher an so einen...
Ja!
Hat der Marco wieder 600 Megabyte Spur.
Ja.
Mit einem Soundeffekt.
Acquired Taste, glaube ich, heißt das. Also die, was damals halt Bullet Hell gespielt haben oder mal reinkommen sein, die spielen das heutzutage immer noch. Und ich glaube, es kommt da immer wieder Neues halt in der Indie-Szene, was halt sowieso, glaube ich,
ja, aber das
heutzutage Kill, so... Für mich sind die Indie-Games haben eigentlich AAA ersetzt, eigentlich.
Aber das Skill für Bullet Hell muss ja unfassbar hoch sein, oder? Ich meine, du musst
extrem... Ja, du musst halt schon wissen, dass halt dein Schiff nur an einem Pixel wirklich zerstörbar ist und so. Und da musst du halt nur mit dem Cockpit eigentlich nicht in so eine Kugel einfliegen.
So crazy, ja. Hä?
Aber das ist alles geiler, wenn so wirklich so, ich weiß nicht, wie sie die Muster machen, halt irgendwie mit mathematischen Funktionen, dass du halt sagst, okay, und das ist wie eine Sinuswelle, breitet sich das aus und so, das ist schon ganz cool.
Ja. Finde ich. Im vierten Quartal 84 ist filmmäßig ist jetzt nochmal einiges los. Jetzt müssen wir zum Ende der Folge noch richtig jetzt nochmal Luft holen. Weil jetzt kommen noch richtige Knaller. Also jetzt wird es nochmal richtig, richtig anspruchsvoll.
Da sind wir gespannt.
Und zwar, Im vierten Quartal 84 in die Kinos. Unsere steirische Eiche, der Arnold Schwarzenegger, vom James Cameron Regie geführt, bekannt für Titanic und True Lies, ebenfalls mit dem Arnold Schwarzenegger.
Titanic mit Schwarzenegger,
und, True Lies, Money. Und eben auch zum zweiten Mal jetzt schon in der Liste die Linda Hamilton in The Terminator 1984. Mhm. Ich habe einen relativ spät gesehen und auch erst nach Terminator 2 und bin echt begeistert. Also muss man wirklich sagen, hat ein eigenes Genre begründet, Technoir, wie der Club auch im Film heißt. Ja, ist wirklich neben Cyberpunk so eine von den Genres, die wirklich.
Ich war jetzt kurz abgelenkt. Was geht's?
Terminator.
Achso, Terminator.
Genau.
Eins.
Ja.
Terminator 1.
Terminator 1, ja.
Also das Genre, das der Film begründet hat, das Technoir-Genre, ist wirklich so, das war so frisch zu der damaligen Zeit, glaube ich, und ist bis heute eben Terminator 1 und Terminator 2 eigentlich weniger. Der Terminator. Und Terminator. Der erste Teil hat wirklich so eine eigene Atmosphäre gehabt und so einen eigenen die Grittiness und die Kaltherzigkeit, die da gut umgebracht worden ist im Film. Also das hat von James Cameron perfekt gemacht, finde ich.
War für mich einer der Filme, den ich, also eben natürlich nicht im Kino gesehen mit der 2, aber dann wahrscheinlich viel, viel später, war einer der Filme, was ich absolutes Verbot von meinen Eltern gekriegt habe, Terminator zu schauen. Und den ich dann beim Nachbarn im Kinderzimmer, im Fernseher, Videofernseher, mir uns angeschaut haben. Und war, glaube ich, meine erste oder zweite Sexszene. Ich glaube, die erste Sexszene war Top Gun. Und die zweite war dann, glaube ich, die Terminator. Wo sie halt in John Connor machen quasi.
Ach so, das, Mann. Gibt's ja nicht die Szene, wo der Terminator in die Wohnung von der, und sie mit ihrem Freund da.
Das ist aber beim zweiten, glaube ich, oder?
Das ist beim ersten.
Beim ersten.
Die Mitbewohnerin von der
Sarah Connor.
Ach so, ja, stimmt, beim ersten, ja.
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 Okay. Nein, aber das war jedenfalls die eine der ersten Sexszenen, was ich gesehen habe. Und das war aber ganz anders wie die von Top Gun.
Also, ach was. Okay.
Ach was. Aber auch das, was du sagst, das ist also ein Film, der sich bei mir als extrem unheimlich eingebrannt hat. Also jetzt natürlich nicht mehr, aber es ist schon so ein Film, wenn ich an den denke, ohne dass ich ihn schaue, denke ich mir so, boah, ja, der war irgendwie so das erste Mal als Kind so Zukunftsangst. So, wow, was ist, wenn es wirklich alles schlimm wird?
Ich finde, der Film hat was geschafft, was kein einziger Terminator-Teil mehr geschafft hat und auch sonst nimmer so dargestellt worden ist wie in dem Film. Und zwar die wirklich unmenschliche Kaltherzigkeit von der Maschine. Mhm. Das fängt an, dass der Schwarzenegger in die Jetztzeit kommt oder in die 80er Jetztzeit.
Nackt.
Und quasi nur ein Mensch ist. Einfach nur, wenn du so willst, ein Psychopath, ein gewalttätiger Psycho und Soziopath, der einfach nicht aufhört, für das zu kämpfen, was er unbedingt will. Aber dann im Laufe vom Film wird er ja komplett entmenschlicht und wird dann am Schluss gezeigt, als die fast schon insektenhafte Maschine, die er ist, so, die, dass eine Maschine einfach nicht Halt macht, dass sie einfach auch gar nicht kann. Mhm. So, der stoppt einfach nicht, weil er nicht stoppen will, sondern weil er einfach überhaupt gar keinen anderen Zweck hat. Und das ist in dem Film so gut gezeigt, so gut dargestellt, wie am Schluss nur noch der Haufen Metall ist, der immer noch nicht aufhört und sie immer noch umbringen will und auch immer noch gefährlich ist. Mhm. Obwohl er nur noch er ist nur noch ein Brocken Servos und Letz und einen Metallschädel, aber er hört nicht auf und könnte sie immer noch umbringen, wenn er.
Und es ist ja, und der Film hat halt im Gegensatz zu wahrscheinlich 90% aller anderen Filme, vor allem in die 80er, der Film hat halt gar keine einzige Sekunde Humor. Da ist kein Null. Gag, da ist gar nichts, was nur. Ja. Also was ja nicht einmal irgendwie war lustig, irgendwas Lustiges. Also ich glaube sogar bei die Klapperschlange und bei den ganzen Filmen ist irgendwo ein Slapstick oder irgendwo ein Gag einbaut oder irgendein cooler Spruch oder ein lockerer Spruch oder irgend sowas.
Terminator 2 hat ja viele lustige Momente, gewollte lustige Momente. Ja.
Terminator 1 hat halt da, also der ist so tot ernst von Anfang bis Ende. Da ist keine Sekunde. Das ist, glaube ich, das, was mir als Kind auch so, was mir da so blieben ist oder geprägt, mich so, wie sagt man, nicht geprägt hat, aber halt so beeindruckt hat. Da ist im ganzen Film über ist der Film nur schlimm. Also der ist nur schier, oder? Irgendwie.
Ich krieg vor einem ganzen
hoffnungslos,
Film.
Hoffnungslos.
Ja, ja.
Ist immer so, die Spannung geht nie ganz weg, kriegt man vor. Man hat immer so im Hinterkopf, man, der könnte jederzeit könnte auftauchen irgendwo. So.
Was auch noch, finde ich, für ein 80er-Jahre-Kind schräg ist, und das ist auch einer der ersten Filme, wo das passiert, was jetzt ja nicht mehr noch, also jetzt ist seit Game of Thrones, denkst du, sei nicht zu committed mit deinem Lieblingscharakter, weil er kann nicht jede Sekunde sterben. Mhm. Das war ja damals in die 80er nicht so, da sind ja die Heroes eigentlich immer bis zum Schluss und dann als Happy End noch, als wirklich die Helden rauskommen. Und da ist es das erste Mal, dass du realisierst, dass der dein Hauptcharakter, also dein Held ist er oder der zurückkommt, quasi um sie zu beschützen. Der ist aber eigentlich gar nicht der Hauptheld. Der Hauptheld ist ja sie, oder?
Ja, das, ja, also genau.
Weiblicher, ja. Held ist ja auch schon was für 1983, wo es nicht nur, also was.
84,
aber. Oder 84, was anders ist, oder? Gut, das ist auch, du zuckst schon mal. was ja in der Zeit auch ganz was Spezielles war. Und für dich als Kind, der den Sieg, oder denkst du mal, der überlebt sicher, weil es ist der Held und der stirbt nachher, oder?
Ja, der kommt ja, aber der kommt ja auch schon so gebrochen an. Mhm. Also der kommt ja wirklich schon als gebrochener Mensch an. Ja. Nicht nur, dass er aus einer Zukunft kommt, die ihn als Mensch komplett fertig gemacht hat und komplett gebrochen hat, sondern die Reise an sich ist ja auch noch so zerstörerisch für ihn. Also du siehst ihn zum ersten Mal in seinem absoluten, körperlich und mental in seinem absoluten Tiefpunkt. So, weil wie viel Trauma kann ein Mensch aushalten? Der kommt quasi in seinem absolut schlimmsten Moment zum ersten Mal vor im Film. So, das,
ja.
Wie ist bei euch? Welcher möchtest du das lieber, in 1 oder in 2er? Sagen ja fast alle immer in 2er.
Angenehmer ist der 2er.
Ja.
Besser ist der, besser ist schon der, also besser. Ist halt ganz ein anderer Film.
Ich kenne halt einige, die dann sagen, was sie mögen, das halt, dass der 1er wirklich echt düster ist.
Ja, der 2er ist schon unterhaltsamer.
Ja.
Aber auch sau unheimlich. Also der Bösewicht, der ist schon
gibt
ein
Sachenkiller.
Ja. Ich meine, beim...
Ist mit den Eltern
beim
oder
ersten,
Stiefeltern.
Beim ersten ist halt auch so... wir haben jetzt gerade gesagt, der hat keinen lustigen Moment, keinen absichtlich lustigen Moment. Der hat aber auch, wenn du ihn heute schaust, keinen unabsichtlich lustigen Moment.
Eben gar nichts. Da ist kein Slapstick, da ist kein lustiger Charakter. Oder
aber irgendwas. Es gibt ja oft so Filme, die sich so wahnsinnig ernst nehmen und so super ernst und gritty sein wollen und dann aber unbeabsichtigt komisch sind. Mhm. Und das hat der Film auch überhaupt nicht. Ja. Weil der James Cameron einfach ein fucking guter Filmemacher ist. Mhm. Und der 2. ist meiner Meinung nach unterhaltsamer und ist so mit Stirb langsam zusammen die Blaupause für einen modernen Actionfilm. Also Stirb langsam 1 und Terminator 2 sind so, wenn du die 2 Filme nimmst und du vergleichst jeden modernen Actionfilm mit den 2 Filmen, dann siehst du genau, was herkommt, nämlich von den 2 Filmen, meiner Meinung nach.
Es war ja so, dass er, was ich jetzt im Kopf habe von der Biografie vom Schwarzenegger und von seinem neuen Buch, ich glaube, er wollte ja nicht, wollte er in Bösewicht spielen oder wollte er nicht in Bösewicht spielen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, ob er mal einen Bösewicht spielen will. Oder ich glaub nicht, weil er hat dann gesagt, er ist ja der Hero für alle, er kann nicht im Bösewicht spielen und dann hat er sich überreden lassen, das zu machen, da war es so erfolgreich und dann wollten sie Fortsetzung machen und dann, glaube ich, der Schwarzenegger gesagt, er will aber nicht.
Nicht nochmal der Bösewicht.
Nochmal der Bösewicht.
Ja, kann
so,
schon sein.
Irgendwie so in der Art ist das, glaube ich, gewesen. Ja. Und das merkst du meiner Meinung nach schon, dass der Schwarzenegger meiner Meinung nach einen Einfluss gehabt hat auf den 2. Film und auch auf die Art und Weise, wie er seinen Charakter darstellt. Was er beim 1. nicht gehabt hat. Weil ich glaube, beim 1. hat einfach der Cameron vorgegeben, hey, du bist eine Tötungsmaschine und du never stop, oder? Und im 2. merkst du schon, das ist ein Da ist viel Schwarzenegger-Filmhumor drinnen.
Also beim 2. ist halt so, dass der Bösewicht, der D-1000, ist halt deswegen irgendwie krasser, weil er so, das ist ein normaler Typ,
ja.
Der aber so seelenlose, torte Augen hat.
Ja, und der halt also, auch Wie, also die Sachen, wie er die Leute umbringt, ist halt beim Zwarer, also das mit der Milchpackung, mit dem Telefon, oder? Ist
ja, so beiläufig irgendwie halt so.
Und das ist halt auch so, sind schon ein paar Sachen, Kills dabei.
Du spielst ja bei, der gleiche Typ spielt doch aber schon langsam zwei mit, oder?
Weiß uns gar nicht. Was, dass er immer noch gleich ausschaut?
Nein, ich glaube, er gibt schon gleich ähnlich aus.
Nein, Blödsinn, ja. Ne.
Gut, was hast du noch, Andy, bevor wir jetzt noch länger überziehen?
Dann haben wir noch als zweiten Begründer von einer wirklich lang andauernden Franchise, A Nightmare on Elm Street von Wes Cravens. Der Wes Cravens war zur damaligen Zeit schon ein sehr bekannter Horrorfilmregisseur, ist bekannt für The Last House on the Left, was ein legendärer Horrorfilm ist, damals in ganz, ganz vielen Kinos verboten. Und die Scream-Serie hat auch der Wes Cravens gemacht. Und mitgespielt haben der John England, natürlich der Freddy, und auch der Johnny Depp.
Eben, das ist so wie beim Corey Feldman ein bisschen.
Genau, ich, oder? Genau. Johnny Depp ist damals ich weiß jetzt leider nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der Schauspieler, der bei Watchmen in Rorschach gespielt hat, der ist im gleichen Alter wie der Johnny Depp. Und die zwei sind zusammen zur Audition gegangen für die Rolle vom Jugendlichen. Und mich bitte recherchiere mal bitte schnell, wie der Schauspieler heißt, der bei Watchmen in Rorschach gespielt hat.
Der hat immer eine Maske auf.
Weil die beiden sind eben zur Audition gegangen, um den Jugendlichen zu spielen. Und der Johnny Depp wollte da gar nicht hingehen, sondern der Schauspieler hat gesagt, hey, bitte geh mit, ich brauche Unterstützung. Und schlussendlich hat dann der Johnny Depp die Rolle gekriegt, was ja sehr gemein ist.
Ja, ist hart.
Aber der Schauspieler, der da zur Audition gegangen ist, um den Jugendlichen zu spielen, hat dann beim Remake von A Nightmare on Elm Street aus die 2000er in Freddy gespielt. Also der hat dann quasi die Hauptrolle im Remake, im 2000er Remake gekriegt. Und das finde ich ist ein cooler Side-Fact von dem Film, dass er eigentlich
Jackie Earl Haley,
ja, genau. Ja. Der hat eben in Rorschach gespielt bei Watchmen und eben in Freddy dann bei die. Wann ist der rausgekommen, der neue Freddy-Teil? Ich sage jetzt mal 2010. Ja, okay. Gut, Nightmare on Elm Street. Ich weiß nicht, habt ihr da noch was dazu zu sagen?
Habe ich mich nie anschauen traut. Habe ich dann nochmal jetzt so vorbeigesappt oder beim Seppen, dann bin ich mal hängen geblieben. Finde ich unglaublich unheimliche Idee und vor allem die Übergänge von Wach zu Schlaf seien ja dann phasenweise so gut gemacht. Also dass ich immer noch meine, sie sind wach und eigentlich schlafen sie schon. Und die Vorstellung ist halt, also ich finde da die Vorstellung extrem unheimlich.
Ja.
Und auch das, wie sie draufkommen, dass wenn sie im Traum sterben, im richtigen Leben auch sterben und so. Das sind halt so Sachen, das ist ein richtig, ich finde die Idee dahinter ist gut und das ist echt
sehr unheimlich. Aber das ist was, was die als Kind halt wahrscheinlich noch monatelang beschäftigt. Ja, wenn du jetzt zum Früh schaust oder so, denkst du, ja super, jetzt im Traum, wo ich keine Kontrolle habe, da ist jetzt ist vorbei.
Wo als Kind einschlafen eh schon immer Sache ist. Ja. Und dann gibt es so den Film, ich habe immer als Kind nie gesehen.
Ja,
da habe ich meine Eltern Gott sei Dank doch dann bewahrt davon, dass ich bei meinen Cousins das nicht sehe. Aber ich habe immer gewusst, um was es geht. Aber es war nicht unheimlich. Ich habe ihn nie unheimlich gefunden in Freddy Krueger. Finde ich bis heute nicht unheimlich. Trotz seiner Rasiermesser.
Ja, als Charakter. Ja, er ist einfach nur disfigured. Also ich finde ihn jetzt als Charakter selber nicht so unheimlich wie in Jason jetzt zum Beispiel. Ich finde Jason mit der Eishockey-Maske, den finde ich sehr unheimlich. Glaubt es manchmal, oder glaubt es, dass die Horrorfilm Writer in die 80s das so ein bisschen im Kopf schon gehabt haben? Hey, ich weiß, der Film wird sicher R-rated sein, aber wir schreiben ihn so, dass Kinder den unbedingt sehen wollen und dann voll traumatisiert sind. Weil bei Freitag der 13. geht es um ein Ferienlager. Und wer ist die Hauptklientel von Ferienlagern? Ja, Kids. Bei Halloween geht es quasi um Halloween, wo Kinder sich verkleiden und das, den Film dann unbedingt sehen.
Ja, aber ich glaube eher, der Aspekt war, dass sie sagen wollen, ja, die Eltern denken, dass das dass ihren Kindern passieren könnte. Oder dass es das wirkungsvoller für die Eltern ist,
was sie so anschauen. Ich habe das jetzt als Elternteil, jetzt gerade vor einem Vorgespräch gesagt, dass ich mir gerade die Kaiserin anschauen und die Tochter von der Sissi stirbt ja im gleichen Alter, in dem die Nella jetzt ist. Und das ist, das habe ich gesagt, das kann ich nicht anschauen. Da geht sofort das Kopfkino los. Und ich glaube, das ist, so wie der Marco sagt, dass sie da schon die Eltern als Zielgruppe gehabt haben und gesagt haben, weil die Eltern können die Kinder ja auch nicht schützen, wenn sie einschlafen. Also das ist ja auch was, wo du sagst.
Oder sie schicken sie weg auf ein Camp irgendwie oder auf ein Lager. Genau.
Oh, okay, das macht extrem viel Sinn, weil gerade bei Halloween zum Beispiel ist ja der Anfang vom Film, sieht man ja quasi die ersten paar Szenen aus die Augen vom Mörder. Mhm. Und dann sieht man, ah shit, der Mörder ist ein kleiner Bub. Weil das ist ja quasi der erste Mord, den der bei Halloween, wie heißt der, Michael Myers verübt. Das ist ja quasi in seiner Babysitterin, glaube ich. Und da sieht man dann, ah shit, das ist ein Kind. Und das ist für Eltern, glaube ich, auch extrem verstörend.
Ich habe immer noch Angst, bis die Nella mal in ihrem weißen Nachthemdchen vorne bei mir im Wohnzimmer steht und irgendwas daher redet. Na, genau. Aber ein Tipp, was hast du noch?
Und dann haben wir noch die dritte, also das ist jetzt der letzte Film, den wir für heute besprechen und für einen Jahresrückblick. Was war es nochmal?
84.
1984. Und zwar wieder die Begründung im vierten Quartal von einer ziemlich langen Franchise, von einer ziemlich langen Serie, und zwar Beverly Hills Cop. Regie geführt von Martin Brest, bekannt für Sand of a Woman und Meet Joe Black. Mitgespielt haben der Eddie Murphy und eben der Judge Reinhold, den ich für einen Gutenberg gehalten habe, und der Sean Astin, der den zweiten Polizisten spielt.
Judge Reinhold hat dabei Schlappe Bullen beißen nicht mitgespielt, gell?
Stimmt. Ja. Und ja, Beverly Hills Cop. Machen wir mal die Titelmelodie noch.
Super Song.
Excel F.
Aber auch nicht in den Top, also in den Charts, vielleicht dann im Jänner. Das fällt mir dann nächstes Jahr, wenn sie das da.
Habt ihr den neuen angeschaut eigentlich?
Nein. Leider.
Habt ihr den neuen Prinz von Samunda auch nicht angeschaut?
Hat es einen Nein gegeben?
Ja.
Habe ich auch nicht angeschaut. Da ist der Alte zu gut, da brauche ich keinen Nein.
Spielt eigentlich der Lionel Richie beim Alten mit?
Nein. Der schaut leider so aus.
Eben, okay.
Der kleine
Prinz. Das ist der Eddie Murphy.
Der kleine Prinz ist jetzt sauber. Beverly Hills Cop war für mich auch so einer der Filme, die meine Kindheit begleitet haben eigentlich. Da war immer, ich löse den Fall auf jeden Fall. Aber auch einer der Filme, die, glaube ich, drei Teile, oder? Mhm. Sich zu einem Teil vermischen, weil ich nicht, also ich weiß nur, dass er der lockere Cop aus Kalifornien ist und nach New York kommt, glaube ich, um den Fall zu lösen, und halt im Gegensatz zu den New Yorker Hardcore-Cops ist er halt der lockere, wilde Typ. So habe ich das in Erinnerung. Ist das richtig zusammengefasst? Ich weiß auch nicht, warum man nach New York kommt. Und kommt überhaupt nach New York? Ich glaube schon New York, oder?
Was spielt das nicht? In Miami oder irgendwo? Na, was spielt denn das?
Na, er kommt doch
nur aus Beverly Hills. Aber ich habe so eine Szene im Kopf, dass irgendwie Ballmen vorkommen, aber ich glaube, da könnte mehr täuschen.
Er kommt aus Beverly Hills, weil er ist eben der Beverly Hills Cop, oder?
Also spielt das gar nicht in Beverly Hills?
Bin mir nicht sicher.
Haben die Ballmen? Ja, schon, oder?
Ich weiß nur, dass irgendein Otto-Film Bezug drauf nimmt auf Beverly Hills Cop.
Okay.
Ob Otto der Außerfriesische. Ich habe jetzt Beverly Hills Copy geschrieben. Ich lese kurz die Zusammenfassung vor, damit wir wissen, um was es geht mit Profis.
Von dem riesen Franchise, was da
geschaut hat. Detective Axel Foley arbeitet schon seit Jahren bei der Polizei in Detroit, wo er für seinen sehr speziellen Ermittlungsstil bekannt ist. Eines Nachts wird sein Freund Mikey Trandino in Foleys Wohnung erschossen. Heiße Spur führt nach Beverly Hills zu dem zwielichtigen Kunsthändler Victor Maitland. Unter dem Vorwand, Urlaub zu machen, fährt Foley nach L.A., um den Fall zu lösen. Dort bekommt er es gleich mit der örtlichen Polizei zu tun, die Foley dann jeden seiner Schritte überwacht. Es ist also genau andersrum, wie ich gesagt habe. Also er ist der Detroit-Cop und geht ins lockere Beverly, L.A. Und,
okay.
Ja. Habe ich es verkehrt rum im Kopf gehabt.
Und dasselbe passiert nochmal im zweiten und im dritten ungefähr, oder?
Ich weiß,
kann mich nicht an nichts erinnern, außer dass er mal ein Riesenrad vorkommt. Das ist, glaube ich, im dritten.
Nein, im zweiten sucht er den Alphabet-Mörder. Da geht er einfach nach Beverly Hills, um den Alphabet-Mörder zu suchen.
Wohnt er dann schon? Ist er da? Oder geht er wieder zurück nach Detroit?
Da hat es ihm so extrem getaugt in Beverly Hills.
Macht sich erneut auf den Weg nach Beverly Hills, wo seit einiger Zeit der mysteriöse Alphabet-Mörder umgeht.
Ja, weil sind wir uns ehrlich, welcher Cop aus Detroit könnte sich eine Wohnung in Beverly Hills leisten?
Genau. und Beverly Hills Cop 3.
Aber warum, Moment einmal, warum hast du den Film in Beverly Hills Cop? Wieso hast
weil
du
er nach Beverly Hills geht.
Ja, aber wieso hast du eine Detroit Cop?
Ja, eben, deswegen habe ich auch gemeint, er ist der Beverly Hills Cop. Weil er und Teil 3 bei einem Routineeinsatz.
Das ist so wie Quigley, der Australier. Da ist er gar nicht der Australier.
Sondern der geht nach Australien.
Genau.
Ah. Bei einem Routineeinsatz auf einem Army. Schrottplatz in Detroit bekommt Axel Foley und sein Team es plötzlich mit Berufskillern zu tun. Im folgenden Folgefecht wird Foley's Chef getötet. Für den Cop ist es eine Frage der Ehre, den Killer selbst zur Strecke zu bringen. Die Spur führt die Quasselstrippe wieder einmal nach
Beverly Hills.
Oder so wie bei Karate Kid.
Und zwar in einem Freizeitpark. Er ist
gar nicht das Karate Kid, sondern er lernt Karate.
Kid.
Ja, aber nicht beim neuen Karate Kid, er lernt der Kung Fu.
Oh Gott.
Und da wird er in Freizeitpark Wonderland.
Genau.
Wo ist er in Teil 3?
Da gibt es irgendwie mit einem Riesenrad, wo er dann dranhängt oben irgendwie so. Gibt es eine Szene.
Ja, jedenfalls, da spielt der George Lucas mit. In der Rolle des Disappointed Man.
Ja. Wollen wir es jetzt im Film oder in echt?
Aber jedenfalls, Beverly Hills Cop, ich hab, glaube ich, alle gesehen, aber ich habe die Story nicht mehr so im Kopf gehabt, aber war schon präsent bei mir in der Kindheit.
Ja. Man.
Und man muss dazu sagen, mir kam vor, der lebt davon, dass den halt voll gut auf Deutsch übersetzt haben. Ja, also die Synchronstimme und alles. Ja. Das hätte voll in die Hosen gehen können, glaube ich.
Ja, es hat ein bisschen was von Bud Spencer und Darren Hill, was sehr viel von den Dialogen lebt.
Ja.
Und die One-Liner und seine Stimme ist, also die Synchronstimme von Eddie Murphy im Englischen ist schon sensationell.
Das ist eine von den ganz wenigen Synchronstimmen, die extrem nah am Original sind.
Ja.
Ich finde die Synchronstimme, die am nächsten am Original ist, und das ist, glaube ich, vielleicht eine kontroverse Meinung, ist die Anke Engelke als Mark Simpson.
Ja, das hast du schon mal gesagt,
Hast du schon öfter gesagt. Die war davor halt komplett anders, mit der, ich weiß nicht, wie sie geheißen hat, die tiefe Stimme gehabt hat.
Ja,
genau. Nicht, überhaupt nicht kratzig.
Nein, jetzt eben, ja, halt jetzt so kratzige. Damenhafte Stimme gehabt, ja.
Ja, gut. Aber auf jeden Fall gute Filme im Jahr 1984.
Gute Filme, gute Musik.
Wir haben noch das letzte Quartal, haben wir ein paar Songs, das haben wir aber gleich durchgeballert jetzt. Nämlich Billboard Charts, wo ist jetzt mal? Da.
Wird das ein Zweiteil eigentlich?
Nein, das wird ein Teil, aber halt über eine Überlänge. Ja. So, außer wir machen halt zwei Teile. Gut, wir waren stehen geblieben Oktober. Im Oktober, nach Let's Go Crazy von Prince, ist es wieder unser Mann, 13. Oktober bis 2. November, 3 Wochen in den auf Platz 1, der liebe Stevie Wonder mit I Just Called to Say I Love You.
Danke. I just called to say
I love you.
Boah, meine Stimme ist.
Auf my heart. Super Song. Löst auch sehr viel Nostalgie aus bei mir irgendwie, dass Stevie Wonder. Ist bei mir auch, also keine Ahnung, ob meine Eltern, ob das besonders oft laufen ist, manche Lieder, oder ob die haben halt bei mir in Radio laufen gehabt und deswegen sind die Lieder bei mir alle drin.
Ich habe das oft gehört in meinem Kinderzimmer, aus dem Schlafzimmer von meinen Eltern.
3. November bis 16. November Billy Ocean, Caribbean Queen, No More Love on the Run.
Sagt mir gar nichts.
Sagt mir jetzt auch gerade nichts, ich kann aber sicher. 17. November bis 7. Dezember. Wir kommen langsam in die Weihnachtsrichtung.
Oh yeah.
3 Wochen auf Platz 1. Billy Ocean war 2 Wochen auf Platz 1. Wham und Wake Me Up Before You Go Go.
Oh.
Wake Me Up Before You Go Go. Wake Me Up Before You Go Go.
Das ist der Song, ja.
Jedenfalls, für mich hat sich der Song unsterblich gemacht mit der Szene von Zoolander, wo sie auf der Tankstelle stehen. Die ganzen Models und tanken
anspritzen
und sich dann so mit Benzin überfliegen und er sich dann die Zigaretten anzündet. Das ist großartig.
Geil.
Genau, also Wham, mega. Ich weiß gar nicht, wann Last Christmas rausgekommen ist, ob das 85 war, ob das davor war sogar.
Noch.
Jedenfalls, 8. Dezember bis 21. Dezember, 2 Wochen auf Platz 1. Ein Duo, das ich sehr gern mag. Das Lied sagt mir jetzt aber im Moment auch nichts und ist nicht her. Harland Oates, Out of Touch.
Out of Touch, Out of Time.
Out of Touch. Na, 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 na.
Endlich sollst du nicht singen. Marco macht das besser.
Aber ist nicht das? You're out of touch, out of time.
So, okay. Ah, ja, ja. Oder ist das ja, nicht das? Ja, ja.
Glaube.
Ich habe einfach irgendwas gemacht.
Na, aber stimmt. Marco, das ist, sag mal jetzt was.
Ich glaube.
Und zum Schluss noch 22. Dezember bis 1. Februar 1985.
Boah, was ist lang.
Mal schon ein bisschen 6 Wochen auf Platz 1. Madonna, Like a Virgin.
Oh, yes. Und like wer?
Oh, touched for the very was? First time.
Ja, Tarantino, wird es eine Tarantino-Geschichte.
Ja, genau. Like wer was, wer die Story hinter dem Lied wirklich erfahren will, der muss sich bitte Reservoir Dogs anschauen, wo in der Eröffnungsszene, wo sie zusammen im Restaurant sitzen, die Gangster, und frühstücken, glaube ich, oder? Frühstücken oder Mittagessen. Wird über den Inhalt und über den Sinn dieses Liedes diskutiert. Und da gibt es eine gewisse Meinung, die das Lied erklärt, und ich gedacht habe, wow.
Reservoir Dogs habe ich auch noch nie gesehen, muss man anschauen. Aber ja, das war der letzte Song für 1984. Marco, deine Spiele haben wir, glaube ich, alle durch. Du
weißt, ich habe mir jetzt nichts mehr auf dem
Dein Zimmer. Teil wird immer größer werden, meiner wird gleich bleiben und Andys wird auch noch größer oder dann wieder schrumpfen. Aber wir haben ja noch einige Jahre vor uns, bevor wir dann den Jahresrückblick 2024 machen, in 2064. Da sind wir dann schicke
82 dann.
Ja. Was willst du?
Ich bin 82 dann.
Ja, ich bin 83 demnach.
Du wirst es auch sein.
Oder 84. Du 80 geboren, oder?
82.
Ah ja, stimmt, natürlich. Dann bin ich 83. Ich kann mich jetzt schon nicht dran erinnern. Also aber jedenfalls, wenn ihr dann den Jahresrückblick 2024 über die tollen Filme hören wollt, oder noch besser 2025, weil wir schauen auf ein popkulturell großartiges Jahr, nämlich allein im Kinoteil, da hätte ich das sicher nicht recherchiert, aber was im Kino abgeht das Jahr, ist crazy.
90% Marvel.
Nein, es kämen unter anderem Avatar 3, Fire and Ash.
What?
Es kommt Sebastian Fitzek, Der Heimweg, weil ich bin Fitzek-Fan, deswegen finde ich es ganz... Demon Slayer ist jetzt für mich nichts. Saw 11.
Ja,
Captain America,
wow.
Brave New World. Peaky Blinders,
Michi,
der Film.
Ja, warte mal. Lass uns jetzt die Folge nicht ruinieren, indem wir drüber reden, was heuer in die Kinos kommt.
Drachenzähmen leicht gemacht.
Davon rede ich.
Aber das ist der Real, also der
Real Action, Life. Action, Live Action. Schneewittchen Live Action.
Das
from the World of John Wick, Ballerina.
Wird immer noch schlimmer.
Lilo und Stitch Live Action. Stromberg, der neue Film. Also wir haben ein großes Kind. Superman.
Was, Stromberg? Ich kann einen Film.
Superman, der neue Tron-Film. 28 Years Later. Also wir haben ein großartiges Kind.
Ja, aber der kann gut sein. 28 Years Later.
Karate Kid Legends. Brauchen wir drüber reden. Jedenfalls, großes Kinojahr. Großes Spielejahr mit GTA 6?
Leicht. Ich glaube nicht, dass das.
Schauen wir mal. Und musikmäßig, schauen wir, was
großes passiert.
Großes Musikjahr, keine Ahnung. Schauen wir, was passiert.
Ja. Schauen wir mal, großes Politikjahr, großes Jahr für die USA.
Nein, über das reden wir gar nicht. Großes Jahr für Österreich, Servus.
Ja. Grönland wird der neue amerikanische Bundesstaat.
Kanada wird der neue amerikanische Bundesstaat. Ja. Grönland wird der neue amerikanische Bundesstaat. Und wir kriegen Kleinsten und
Golf von Amerika gibt es
dann. Golf von Amerika.
Ich kriege einen kleinsten
gleich. Wir kriegen den kleinsten Volkskanzler der Welt. Und freuen uns, dass wir. Vielleicht hoffentlich werden wir nicht verboten wie der ORF.
Oh, das war auch noch schlimm. Okay, dann genießt den Popkulturbeispiel, solange es noch geht. Nein, wir wollen den schwarz malen.
Grau.
Es war eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Blau. Ich freue mich, dass wir im Jahr 2025 aufgeschlagen sind, Boys. Es war mir ein wirkliches Vergnügen, euch willkommen zu heißen in unserem Wohnzimmer. Die Aufnahme war fantastisch. Ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß damit gehabt. Folgt uns auf Instagram, auf dem ich nicht so viel post, wie ich immer ankündige. Aber it is what it is. Schauen wir mal, wie es Jahr 2025 wird. Folgt uns eben, wie gesagt, auf Instagram. Bewertet uns auf Spotify oder werdet vielleicht sogar Patreon.
Genau, gibt's auch noch. Ich entschuldige mich für die Überlänge. Gottschalk-like, ein bisschen überzogen. Aber ich finde, wir können wieder mal eine längere Episode machen, so wie früher. Und freue mich auf die nächsten. Tschüssi.
Ja, wer es bis jetzt ausgehalten hat, seid es schon cool, aber bleibt es trotzdem. Bleibt es weiter cool. Ciao.
Tschüss.
Doffi, magst du noch was sagen? Oh, nee. Schläft.
Ich schlafe. Tschüss.
Tschüss. Ciao.